Moin moin und hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe des Serien Junkies Podcasts. Diese Woche natürlich mal wieder mit einer Besprechung zu Game of Thrones, der 6. Staffel. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator und mir gegenüber sitzt eine der beiden Einbrecher, mit dem, die mit mir heute hier in diesem Podcast-Studio sitzen, die gute Hanna.
Hi.
Und zu meiner Linken der gute Mario.
Sanfte Grüße.
Sanfte Grüße von Mario, sehr schön. Ja, wir besprechen heute die dritte Episode der 6. Staffel von Game of Thrones, Oathbreaker. Nicht zu verwechseln mit Oathkeeper, dem Schwert von Brienne. Da ist mal wieder einiges passiert. Ich denke, es wird sehr interessant heute werden, denn wie meine Vorgespräche mit euch schon ein bisschen gezeigt haben, haben wir heute vielleicht ein bisschen mehr auszusetzen in der Episode als noch bei den anderen beiden.
Das ist ja immer sehr beliebt bei den Zuhörern,
ja,
wenn
ja.
wir kritisch sind.
Aber bevor wir losstarten, gehen wir erstmal noch ganz kurz auf ein bisschen Feedback ein, was ihr uns mal wieder zugeschickt habt. Ich muss generell mal sagen, ich finde das jedes Mal wunderbar, wenn ich in der Woche sehe, wie viele Leute wir damit erreichen und dass auf Twitter dann diese positiven Rückmeldungen kommen, dass wir Menschen damit eine große Freude bereiten. Das ist wirklich sehr schön. Ich glaube, das freut nicht nur mich, sondern auch Hanna und Mario sehr.
Oh ja.
Gut, dann machen wir erstmal mit einer kleinen E-Mail weiter, die Mario bereit hat.
Zum Beispiel hat uns geschrieben per E-Mail der Volker, der uns erstmal für unser Podcast-Angebot dankt und auch findet, dass Game of Thrones mit ein bisschen weniger Gewaltdarstellung auskommen könnte. Aber dazu, wir haben auch sehr viel Feedback bekommen, wo Leute das anders sehen.
Nur wir sind zu verweichlicht.
Genau, wir sind, we just don't get it. Und dann schreibt er aber weiter in seiner E-Mail zu eurem ergänzenden Artikel über das Gute an der Wiederbelebung von Jon Snow, der war von Felix übrigens.
Ja.
Muss ich auch sagen, dass ich es positiv finde. Wir hätten sonst in der Serie langsam zu wenige Helden. Dort stehen jetzt Jon Snow, Daenerys Targaryen und Tyrion Lannister, den drei Bösewichten, Ramsay Bolton, Cersei Lannister mit dem Frankenstein Mountain und den White Walkern gegenüber. Also ein ausgewogenes Verhältnis. Also der Volker, der sieht so die White Walker und Cersei auf einer Ebene. Das finde ich schon harten Tobak. Dazu haben wir noch ein paar Figuren, die eher in der Mitte stehen und sich noch nicht oder nicht mehr ganz deutlich positionieren, wie die liebevoll von euch bezeichneten Fischköppe, die Freys.
Die Freys? Also Volker, die Freys sind ja sowas von
die. Littlefinger und auch den High Sparrow, Volker, Alter. ich bin gespannt, was noch dazu kommt und ob es Game of Thrones diesmal schafft, durch etwas weniger überzogene Gewalt mich dauerhaft an die Staffel zu binden. Bislang bin ich immer kurz vorm Ende ausgestiegen und habe nur noch durch eure guten Podcasts das Ganze verfolgt. Das ist doch ein Ritterschlag für uns, da freuen wir
Vielen
uns.
Vielen Dank, Volker.
Danke, Volker.
Aber finde ich auch ganz schön, dass man jetzt immer so eine gut-böse Einteilung braucht. Also ich brauche die gar nicht mehr. Bei mir können die auch alle Cersei sein.
Wir müssen erst, irgendwann lernen wir auch erstmal die wahren Motive der White Walker und dann merken wir erst, was für ein missverstandenes
Völkchen das ist. Die wollen eigentlich nur was Gutes
genau.
bewegen. Ich habe hier noch eine E-Mail von der guten Maren, die sich auch sehr löblich über unseren Podcast geäußert hat. Ist auch ein großer Mario-Fan und von seinem Magic-Shit. Oh. Aber auch Hanna, du und ich, wir kommen ganz gut weg bei Maren und bei ihrer Schwester, mit der sie sich gemeinsam immer über unseren Podcast austauscht. Danke für das Lob. Und sie ist noch etwas aufgefallen in der letzten Episode in Home. Und zwar, als man Cersei gesehen hat, mit so einer Art Faden an ihrem Trauergewand. Und sie hat darin so ein bisschen gesehen, dass bei den Lannisters gerade vielleicht so ein bisschen die Kohle knapp ist und die Klamotten zerfallen. Habt ihr da noch irgendwie was Besonderes rausgelesen aus dieser kleinen Szene, die ja doch schon ein bisschen auffällig war?
Wo du Kohle sagst, war das eigentlich jetzt gegessen mit der Bank von Braavos und dem Ganzen?
Die Schulden sind immer noch da.
Wollte ich gerade sagen, ne? Gut, dass du
das muss daran irgendwann noch mal, eigentlich muss es irgendwann nochmal kommen, ja. Der gute Mark Gatiss dürfte dann nochmal einen Gast auf den
Oh ja, bitte.
Stimmt. Cool. Ja, mir ist die Szene natürlich auch aufgefallen, weil ich es sehr ungewöhnlich fand, Cersei zu sehen. Ich glaube, es war auch die Szene, die wir angemerkt hatten, ohne Wein, glaube ich, anfangs.
Yeah.
Ne? Ja. Und ich hatte es eigentlich mehr so interpretiert im Sinne von, dass Cersei sich so ein bisschen, wir kennen das ja auch alle, so Momente, wenn du so voller vielleicht Trauer bist oder so in Gedanken bist, sage ich mal im allgemeinen Sinne, dass du dich mit so Banalitäten befasst. Also dann, das heißt, dass du irgendwie so rumschnibbelst am Tisch oder so, also dass deine Gedanken einfach komplett woanders sind. Und ich finde bei Cersei ja immer ganz interessant, weil eigentlich sind ja zu 99% ihre Gedanken irgendwie bei Intrigen oder bei, wie kriege ich mehr Macht oder wie, ich weiß nicht, wie kann ich irgendwie anstellen, dass ich besser dastehe als andere. Und in diesem Moment fand ich Saman sehr schön, dass sie einfach komplett von ihrem alten Cersei-Dasein so ein bisschen fast abkommt und einfach wirklich jetzt von Trauer erfüllt ist.
Ja, finde ich,
find
ich eine gute Interpretation. Mir ist gerade noch was eingefallen, das hatten wir auch schon im Vorgespräch, das Thema. Ich habe so überlegt, im Endeffekt trägt sie jetzt zum dritten Mal vielleicht das gleiche Trauerkleid. Und das könnte ja auch schon jetzt so ein Zeichen von Verschleiß sein. Also sie hat Joffrey zu Grabe getragen, ihren Vater, jetzt Marcella. Und es ist halt so ein bedenkliches Muster, was sich da etabliert in der Familie der Lannister. Und wer weiß, vielleicht geht es ja so weiter. Der gute Mario hat ja letztens eine interessante Theorie in den Raum geworfen, wenn es um König Tommen geht.
Vor allem nachher, wenn dann Tommen und Jaime tot sind, dann hat sie nur noch so ein Fetzen an.
Wie Daenerys, genau. Bei Dothraki.
Gut. Wenn die dann noch Goldtücher überhaben, um die Leichen zu bestatten, die sind ja auch nicht billig.
Ja, gut, ich habe soweit, glaube ich, kein Feedback mehr bei mir. Hanna, hast du noch was?
Ich wollte mich noch ganz lieb bedanken. Sie haben ja mein etwas... Ich fand ihn ja etwas provokant und dachte nachher auch so, ich habe Marios Blick auch gesehen während des Podcasts, als ich da irgendwie hergezogen bin über den armen Heiko und sein toller Podcast und super cool und ihr seid so awesome.
Super Podcast.
Zwei Sterne.
Super eBay, ja, gerne wieder.
Da kam ja wirklich dann auch, wie Twitter kam, dann so, oh, ihr seid so geil, mein Lieblingspodcast, ein Stern.
Das wurde dann so zum Running Gag, ne? Fand ich sehr schön, hat eine wunderbare Eigendynamik angenommen. Ihr habt das wirklich gemacht, wirklich. Also, aber
nein, also ich habe natürlich jeden Tag, habe ich überprüft bei iTunes, was die Kommentare sagen und ihr wart sehr, sehr fleißig. Wir hatten nur noch, glaube ich, 5-Sterne-Bewertungen, wir haben jetzt auch, glaube ich, fast die 100 voll, vielleicht sogar heute. Also ihr wart wirklich, wirklich awesome und damit unterstützt ihr uns sehr viel und ja, verzeiht, dass ich da ein bisschen rabiat vielleicht vorgegangen bin.
Ich fand die Reaktion eigentlich ziemlich gut. Also da hätte ich mich, glaube ich, auch angeschlossen, wenn ich Zuhörer gewesen wäre. Sehr witzig. Judy, dann können wir eigentlich loslegen. Vorab nochmal die Information, wie ihr Game of Thrones die 6. Staffel gerade gucken könnt. Und zwar über Sky Online, dem Streaming-Service von Sky. Für 9,99 € im Monat könnt ihr den buchen und dann halt die aktuellen Episoden immer wöchentlich schauen. Direkt am Montag, nachdem es bei HBO gelaufen ist in den USA. Ihr könnt bei Sky Online aber auch die alten Staffeln gucken, also von 1 bis 5 alles komplett und euch eure Gedanken auffrischen. Und das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, denn mir ist aufgefallen, in der 6. Staffel bisher gibt es viele Sachen, die so sehr referenziell sind, die viele Erinnerungen wecken und die sich manch einer vielleicht nochmal angucken könnte in älteren Folgen. Aber gut, darauf werden wir vielleicht noch etwas genauer besprechen kommen, wenn wir jetzt in die Episode reinstarten. Aufbreaker ist der Titel, die 3. Episode der 6. Staffel. Und wir legen wie immer mit unserem Vorspann los.
Was für ein guter Titel für die Episode, denn auch der Vorspann ist voller Lügen und Betrug und Verrat.
Sie haben ihren Eid gebrochen.
Ja. Zeigt mir doch nicht Pike, wenn ihr nicht Pike macht.
Nicht liefernd.
Ist das denn zu schwer?
Gemein.
Und die erste Szene steigt dann auch, nein, nicht die erste, aber dann steigen wir fast auch noch so mit Schiffen ein. Und dann und da kommt auch, was bekommen wir? Eine Sam und Gilly-Szene. Ja, recht schön, Dank auch.
Mario holt jetzt schon alles raus.
Ja,
ich
sorry,
so das Gefühl, es könnte heute etwas brodelig werden, du sagst es. Es
ist doch sehr heiß hier drin.
Es ist sehr heiß hier drin, ja. Pike ist zu sehen, spielt aber keine Rolle in der Episode. Genauso wie einige Darsteller, deren Namen nicht auftauchen. Aber das zeigt sich ja dann auch in der Episode.
Ich hatte zwei Gefühle. Ich hatte auch, ich sah Pike und die beiden Brücken schwingen und habe mich gefreut. Yeah. Und dann sah ich Hannah Murray und
die Darstellerin. Ach, die liebe Hannah Murray.
Nein, ich mag sie ja wirklich gern. Großer Skins-Fan hier. Aber als ich dann dachte so, oh nee, ganz ehrlich, Sam und Gilly können gerne länger als 3 Folgen nochmal wegbleiben. Also von mir reicht gerne so Intervalle von 5 Folgen.
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, so wichtig sind sie auch gerade einfach nicht. Und viele hätten sie vielleicht wirklich vergessen.
Wenn er erstmal sowieso studieren geht, dann kann er das meinetwegen, aber egal.
Geht er halt abroad und studiert irgendwo. Aber da kommen wir gleich zu, ganz kurz noch zum Intro. Wir sehen nochmal, was dort
Mario war. Ist wieder am Rumpupen. Ich höre ja schon,
Pupen. Das ist ein wunderbares Stichwort.
Kritisch.
Also, ich meine, im Sinne von sich beschweren.
Ja, ja.
So, keine Sorge, ich fand auch Sachen gut.
wir sehen noch, was Dothrak, diese Dothraki-Städte, die man auch in der ersten Staffel in einigen Intros gesehen hat, weil da Daenerys schon mal war. Und wir sehen halt, wie das D.B. Weiss und David Benioff die Episode geschrieben haben und ein neuer Name Regie geführt hat, und zwar Daniel Sackheim.
Ich natürlich sofort denke, Akte X.
Hannah denkt an Akte X, ich denke an The Americans, wo er sehr viel gemacht hat. Er hat auch Leftovers, glaube ich, 1 oder 2 Episoden Regie geführt. House hat er sehr viel gemacht. Also eigentlich ein erfahrener Fernsehschaffender, aber es ist nun mal seine erste Game of Thrones-Episode und da können wir sicherlich so ein bisschen im Hinterkopf behalten und drüber diskutieren,
aber
wie ihm das gelungen
Produzent
ist.
Aber war nicht Produzent bei den anderen? Hat er da Regie geführt?
Er hat bei House sowohl Regie geführt, als auch war, glaube ich, Produzent und bei Americans ist es genauso gewesen.
Okay.
Zumindest bei den beiden.
Und bei Akte X hat er auf jeden Fall auch Regie geführt. Also ich bin mir zu 90% sicher, dass ich die Namen mir gemerkt habe aus Regie, weil ich mir die Prozentennamen nicht nie merke.
Na gut. Ja, die nächste Folge macht er übrigens auch. Ne?
Richtig,
Book
genau.
Of Stranger.
Book of Stranger.
Das ist ja meist so, ne? Dass die Regisseure dann noch für mindestens 2 Folgen.
Korrekt. Schauen wir mal, wie das wird. Und wir werden jetzt sehen, wie er sich hier geschlagen hat. Wir legen los mit der Handlung an der Wall. Die frühstücken wir dieses Mal komplett ab. wir springen mal wieder am Ende der Episode zurück zur Wall, wie in den anderen beiden Episoden auch schon so vor. Aber hieß,
hängt euch nicht daran auf.
Dieses Mal passt irgendwie sehr gut, dass wir das zusammenschmeißen.
Das ist jetzt erst angekommen.
Ja, wirklich. Gut. Der Groschen, der ist eine Weile gefallen bei mir.
Wie lange hast du den vorbereitet?
Hast du noch so ein paar Kracher an deinem Ärmel?
Nein.
Sagt er jetzt auf einmal. Ja, alles klar.
Das kommt spontan zu mir. Ich bin nur das Gefäß.
Ein Freund von mir hat mich wirklich angesprochen in unserem letzten Podcast und hat nicht irgendwelche Genialitäten besprochen, hat nur gesagt, er hätte sich bepisst vor Lachen über, sie hat ein gutes Blatt.
Ja, lief. Die gute lief. Wir heben uns die Karlauer für später auf und legen jetzt los mit der Wall, wo wir natürlich loslegen müssen eigentlich, nach der Enthüllung am Ende der letzten Episode. Jon Snow ist wieder von den Toten auferwacht.
Und die wichtigste Frage, wo ist denn bitte sein kleines Leinentüchlein geblieben?
Vom Winde weggeweht. Ja, Davos hat die Tür geöffnet und leichte Brise.
Das war doch hier Turm. Der meint doch, er hat seinen
vielleicht wollte
kleinen Jon gesehen.
Vielleicht wollte Tormund mal spicken, ja, das kann gut sein. Aber bevor es halt zu dieser sehr amüsanten Szene zwischen Tormund und Jon kommt, gibt es erstmal diesen fantastischen Blick von Liam Cunningham, der komplett entgeistert ist. Und generell fand ich das super von allen Beteiligten, wie sie überhaupt nicht checken, was gerade abgegangen ist. Weil es ist nun mal was extrem Übernatürliches, Magic Shit, um mal Mario zu zitieren. Und die Reaktion, die da folgt von allen, gerade auch von Kit Harington als Jon Snow, ist ziemlich glaubwürdig und sehr gewaltig, fand ich zumindest. Wie ging es euch da?
Ich dachte so kurzer Zeit, ganz ehrlich, Davos hat doch das komische Zauberbaby da schon gesehen.
Da hat er aber auch schon so geguckt, glaube ich.
Ja, aber dann denke ich immer, du weißt doch, dass in dieser Welt scheinbar irgendwie crazy shit passiert. Crazy Magic Shit passiert. Dann, also ich fand's gut, klar, ich mag Liam Cunningham auch wirklich gern und ich find's auch toll, dass er wieder mehr Screentime hat. Aber ich weiß nicht, ich dachte mir so, das war doch der Sinn und Zweck des Ganzen. Also du hast doch initiiert, dass er wiederbelebt wird, in dem Glauben daran, dass das wirklich auch funktionieren könnte. Und jetzt bist du so unfassbar erstaunt, dass es wirklich funktioniert hat.
Naja, er wurde ja dann kurzerhand zu Dad Davos, sag ich mal, weil er so, ich weiß nicht, was los ist.
Also
ja,
Dad im Sinne vom Vater?
Ja, genau. Nicht Dad, sondern Dad. So, weil er dann so, ich weiß nicht, was los ist. Ja, wir alle scheitern mal, mein kleiner Johnny. Ja, komm mal auf meinen Schoß. Und jetzt gehst du wieder in die Welt hinaus und machst mich stolz. Ich liebe dich, Dad. Ich liebe dich auch, mein kleiner Schneeball.
Aber zwischendurch kommt ja noch Melisandre und ist ein bisschen gefasster als Star Wars, weil sie auch, glaube ich, glaubt, ich kann es immer noch.
Lord of Light,
ich bin's gewesen, ja. Aber sind wir mal ganz ehrlich, klar ist das nicht, ne?
Nee, habe ich ja letzte Folge schon gesagt.
Ist es Melisandres Zauber oder kommt da noch was?
Wie meinst du, dass es doch nicht Melisandre war?
Nee, hat Melisandre Jon wiederbelebt oder war es was anderes?
Also ich meine, wir hatten es ja auch die Vermutung, also dieser komische Schnitt zu Ghost, den hatten wir ja auch besprochen im Podcast. Es war schon ein bisschen strange, aber ich habe eigentlich nicht nochmal hinterfragt. Ich bin mir relativ sicher, dass Melisandre Jon Snow zurückgebracht hat und die Kraft von Rhaelor oder wie auch immer ihre bezeichnet wird, dass sie dafür verantwortlich waren.
Kurzer Einwurf, bevor vielleicht du was dazu sagen willst. Bei Beric Dondarrion, an dem wir uns erinnern können aus der dritten Staffel, war es so, dass als er von den Toten wiederkam, nachdem er von dem Hound umgebracht wurde, hat ihn Melisandre gefragt, was denn da passiert ist in diesem Totenreich. Und er hat gesagt, da ist nichts, gar nichts im Afterlife. Und hier haben wir jetzt dieselbe Situation, wo nämlich sie auch Jon fragt, was hast du gesehen? Und er sagt, nichts. Schwarz, alles dunkel. Vielleicht ist da so eine kleine Parallele, dass es vielleicht wirklich die Macht des Lord of Lights war, die da Jon zum Leben zurückgebracht hat, weil halt er auch nichts im Nachleben gesehen hat, so wie Beric Dondarrion, der halt von Forest of Mir wieder erweckt wurde.
Aber das ist ein bisschen strange, weil das würde ja eher beide Male dafür sprechen, dass es eher nicht mit dem Lord of Light zu tun hat.
Kann man natürlich auch sagen.
Weil ich würde mir vorstellen, dass die doch bestimmt in ihrer Mythologie irgendein Nachleben versprechen, wie jede Religion. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die, wenn sie sich da hinstellen auf dem Markt und sagen, hier, nee, nicht die alten oder neuen Götter, hier, Lord of Light, kommt zu uns, wir haben Kekse im Jenseits oder so. Okay, so. Und nicht, wir haben Schwärze und deswegen.
Aber halt
das kann ich mir nicht vorstellen.
Reden die Priester des roten Gottes über das Afterlife?
Nein, ich weiß es nicht. Ich habe das jetzt auch nicht parat, sicher, aber ich kann es mir nicht vorstellen und deswegen.
Echt? Nö, ich finde, das schließt sich nicht aus.
Na gut.
Oder? Also
vielleicht weiß ja irgendjemand, der sich das aus den Büchern oder irgendwelchen George R. Martin Silmarillions
also
gemerkt hat.
Ich würde einfach noch nicht so weit gehen zu sagen, dass es wirklich zu 100% Melisandre ist, weil in dieser Welt gibt es halt so viele verschiedene Komponenten. Die Old Gods und auch diese, das mit Ghost und dem Direwolf ist mir einfach auch zu offensichtlich. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt, ob da vielleicht eine Verbindung geknüpft wird. Von daher habe ich da dieses Buch in der Richtung nicht zugeschlagen. Mal abwarten, würde ich sagen. Ich fand es ja dann sehr amüsant, wie Davos auch sagt, it's completely fucking mad, was hier gerade passiert ist. Und es war halt auch wie diese Spiegelung der Zuschauer. Ja, es ist schon ziemlich krank, was hier gerade abgelaufen ist. Und dann kommt Der väterliche Rat, ja, eigentlich auch eine ganz schöne Szene. Ich finde, Liam Cunningham und Kit Harington funktionieren gut miteinander, spielen auch hier sehr gut.
Liam Cunningham funktioniert mit jedem. Selbst so ein Hans Wurst wie Stannis in den ersten Staffeln wurde...
Ich wollte gerade schon sagen, Vorsicht, ich war auch ein kleiner Stannis-Shipper.
Wurde immer, wenn er, wenn Davos da im Raum war, das war doch super.
Ja, und bekommt sozusagen eine zweite Chance, der gute Jon Snow. Will aber die gar nicht so richtig wahrnehmen, aber macht's dann doch. Er sagt sich, okay, ich gehe jetzt doch wieder raus, und draußen auf dem Hof von Castle Black ist auch das Staunen groß, und Tormund sagt ihm, sie halten dich für einen Gott. Aber er kann kein Gott sein, weil sein Pecker jetzt nicht wirklich göttlich ist. Wo hat denn Tormund und wann hat Tormund da hingelugt? So ein schlimmer Finger. Also, aber ich mag diese Interaktion, finde ich, zwischen Christopher Hiu und Kit Harington eigentlich ganz gerne. Und ich finde es irgendwie cool, dass diese beiden Charaktere zueinander gefunden haben. Ist das für euch irgendwie nachvollziehbar? Ist diese Männerfreundschaft jetzt schon etabliert aufgrund von den Sachen, die sie gemeinsam durchgemacht haben?
Also erstmal ist es ja auch sehr kalt an der Wall. Und zweitens, das finde ich mittlerweile legitim. Also jetzt, wenn wir davon ausgehen, wie viel Serienzeit, die verbracht haben, kann man das schon machen.
Sie müssen ja auch miteinander auskommen, weil Snow war ja sozusagen auf der Wall-Seite derjenige, der für diese Kooperation zwischen Wildlings und
Nightwatch, ja.
Nightwatch Peeps irgendwie verantwortlich war. Und natürlich muss er sich dementsprechend ja auch mit ihm verstehen. Als er ist ja ungefähr der Anführer der Wildlings.
Genau, richtig, oder? Ja. Ist so halb legitimer Nachfolger vom Mance Rayder, sagen wir mal, der Lautsprecher der Wildlings. Ja, dann gibt es noch einen netten kleinen Moment mit Ed, den ich eigentlich auch ganz charmant finde, gerade weil die auch so ein kleines Banter irgendwie haben, und John scherzt auf einmal, was man von ihm auch nicht gewohnt ist. Aber dann, und jetzt machen wir den Sprung schon ans Ende der Episode, weil wir diese halt zusammenfassen, muss sich John aber auch seiner Aufgabe als Lord Commander stellen, auch wenn er zwischendurch gestorben ist. Und zwar muss er diejenigen bestrafen, die ihn verraten haben. In dem Falle sind das Sir Alistair Thorne, Offal Jarvik, ich habe mir die Namen extra mal rausgeschrieben, Bone Marsh und der kleine Olli. Die werden dann nämlich zum Schafott geführt, oder besser gesagt zum Galgen, und sollen aufgeknüpft werden. Und John ist derjenige, der das Schwert schwingt.
Kurze Frage, ich kam mir irgendwie so wenig vor. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, es waren mehr.
Ich hatte auch, also es sind ja 7 Stiche, die er in seinem Torso hatte, und ich dachte, es kam immer von jemand anderem.
Nee, die ersten waren, glaube ich, waren 3 auf einmal.
Oder Doppelstich sozusagen. Von Bone Marsh, Offal Jarvik und Elephant Thorne und einer noch von Olli. Dann hätten wir 7, wenn wir das so rechnen.
Aber standen wirklich nur 4 Leute um ihn rum damals?
Nee, mehr. Das waren mehr. Das waren definitiv mehr. Also ich habe es ja auch erst vor einer Weile wieder gesehen. Es waren ein paar mehr. Habe ich mich auch kurz gefragt, aber ich fand es dann in Ordnung. Das waren halt die 4 Großinitiatoren, wenn man das so sagen kann. Und ja, ich fand in dem Moment, also wir haben ja früher öfters mal so ein bisschen über Kit Harington gelästert, weil er immer so einen monotonen Ausdruck hat in seinem Gesicht. Ich fand aber hier, auch vielleicht lag es an der neuen Frisur, die ja minimal geändert war, dass er sich echt gut gemacht hat in dieser nachdenklichen Situation, wo er nicht wusste, was mache ich jetzt, woran bin ich jetzt? Und kann ich jetzt diesen finalen Schwerthieb durchführen und diese 4 Leute umbringen?
Ich wusste auch nicht, ob das Schwert am Ende nicht vielleicht nochmal schwingt und Olli da zumindest runterholt.
Also dachte im Sinne von retten?
Ja, ja, dass er seinen Strick durchtrennt.
Obwohl jetzt Olli dann so einen muckschen Mund- und Gesichtsausdruck hatte, dachte ich, nee, jetzt töte ihn.
Okay, stimmt, das war der ausschlaggebende Punkt.
Ich habe es ja in meiner Review gar nicht so richtig erwähnt. Olli stirbt ja dann auch. Und das war auch ein ziemlich krasses Bild, muss ich sagen, wie er dann so aufgeknüpft und blau angelaufen da so ist.
Die sahen alle ziemlich krass aus, auch Dr. Cox.
Auf jeden Fall, ja. Und ich habe dann so überlegt, ist das zu Ende? Olli, der alte Verräter, aber ich habe irgendwie keine Genugtuung gefühlt, weil es vielleicht doch sehr heftig war. Oder wie ging es euch?
Ich finde so Hinrichtungsszenen ja auch meistens stärker, wenn es dann irgendwie so einen Cut gibt, wenn jemand das Seil durchschneidet oder so. Nicht, weil ich das nicht angucken kann, sondern weil es einfach, es macht die Sache einfach irgendwie eindringlich, ja, als wenn ich da jemanden zappeln und blau anlaufen sehe. Wir haben ja oft auch in der Vergangenheit gesagt, ey, Olli, der hat das eigentlich mal verdient, der hat so viel Schaden angerichtet. Ich habe mich nur gefragt, warum John das jetzt noch macht, wenn er sowieso hat vorher zu kündigen. Er hätte ja auch sagen können, I'm out here.
Ja.
Und dann gehen, und weil wenn er die Ausrede sagt, okay, ich bin kein Mann der Night's Watch mehr, weil ich gestorben bin und technisch gesehen, Loophole-mäßig, bin ich hier jetzt aus meinem Vertrag.
Haben wir auch einen schönen Tweet bekommen, vollkommen richtig. Ist mir nach dem Schreiben in der Review auch aufgefallen.
entlassen, dann warum ist er nicht gleich gegangen? Und dann musste ich mal wieder, wie diese Staffel schon so oft, an den Piloten denken, wo er ja auch bei der Hinrichtung die
Eddard
wo er vornimmt.
Den Deserteur,
genau, die ganz am Anfang den Deserteur
enthauptet, the man who speaks the word,
wo er noch zu
swing the sword oder so,
wo er noch zu Bran sagt, don't look away, father will know when you do oder so.
Ich weiß, da war, glaube ich, auch ein sehr interessanter Kommentar unter deiner Review, auch jemand, der das hinterfragte, und diese Person, den Name fällt mir leider nicht mehr ein, argumentierte so, dass halt, auch wir uns haben uns ja gefragt, welchen Preis eigentlich Jon Snow zahlen muss für die Wiederauferstehung.
Ja.
Und dass manche glauben, dass halt sein Charakter sich doch verändert hat. Also jetzt nicht, dass wir es direkt sehen, aber dass es doch eine Veränderung innerhalb von Jon Snows Charakter gab und dass das vielleicht auch ein bisschen, dass es in die Richtung geht, dass er jetzt nicht mehr der tolle Jon Snow ist, der Held, wie wir am Anfang auch gelesen haben.
Ehrenvoll wie sein Vater.
Genau, in Anführungsstrichen, sondern dass jetzt sozusagen eine Art bösere, vielleicht dunklere Seite von Jon.
Nee, ich glaube eher im Gegenteil.
Aber das war die Meinung.
Ich fand
es eigentlich
ganz
schön, dass er jetzt doch einfach auch aus Grund von Rache, das wollte ich jetzt noch abschließen, doch noch das Schwert haut, um seine Verschwörer, ich meine, die haben ihn umgebracht.
Ja, aber die wären sowieso umgebracht worden von den Leuten
das
an der Night's Watch.
Und
das,
ja,
aber das ist ja, was er gelernt hat. Das ist,
ja, wenn aber nochmal, wenn er sich jetzt verändert hat, dann würde das vielleicht für den neuen Jon Snow sprechen. Mhm. Das war die Argumentation, die ich auch ein bisschen ein Stück weit nachvollziehen kann.
Nee, ich glaube, Jon Snow behalten wir als, sag ich mal, wie Volker ja auch gesagt hat, als, good guy.
Ja.
Ich glaube, da wird nichts.
Ich denke aber, das ist doch, ich sehe da bei euch beiden schon wahre Punkte. Also ich denke, es wird weiterhin sehr nuanciert bleiben und schwer zu interpretieren. Ich hatte auch meine Probleme, so ein bisschen mir zu erklären, warum er das jetzt macht. Wer natürlich hier der Eidbrecher ist in der Situation, sind damit einfach nur die Verräter gemeint, die halt ihren Lord Commander umgebracht haben? Oder ist es Jon natürlich selbst, der halt rein theoretisch halt auch gegen die Nachtwache-Regeln verstoßen hat, weil er halt die eigentlichen Feinde des Realms reingelassen hat? Das sind ja die Wildlings.
Es ist wieder so ein Titel, der sich auf sehr viele Sachen in der Episode bezieht.
Korrekt.
Ich meine, wir haben Sam und Gilly. Er ist ja auch, obwohl er noch in der Night's Watch ist, mit der Frau zusammen, was auch nicht okay ist.
Jon war auch früh mit Ygritte sozusagen ein Einbrecher, kann man genauso sagen.
Das sind alles hier Oathbreaker und das passt wie Mother's Mercy oder damals bei was wir dann
The Gift hatten wir auch mal.
Ja,
aber um das noch abzuschließen, in der Szene ist es ja auch, dass er jetzt seine Night's Watch aufgibt, logischerweise. Und dass viele halt natürlich auch sagen, er ist aber kein Oathbreaker, weil er ja gestorben ist.
Korrekt. Mhm. Ist, wie Mario schon gerade gesagt hat, ein gutes Loophole. Ich habe mich halt dann auch so ein bisschen gefragt, warum er jetzt wirklich das aufgibt. Er gibt ja dann Ed diesen Mantel und ich habe mir dann für eine Sekunde vorgestellt, wie Ed der neue Commander der Night's Watch ist, was ich sehr amüsant finde, glaube ich. Aber bei Jon dachte ich so, warum macht er das jetzt? Sieht er irgendwie keinen Sinn mehr in dieser Berufung? Hat ihm das nur Unglück gebracht? Was überhaupt ist sein Ziel? Das wird ja extrem offen gelassen. Ne? Also habt ihr eine Vorstellung, was Jon jetzt machen will, nachdem er halt von seinen eigenen Männern umgebracht wurde, die jetzt wiederum umgebracht hat? Und sich sagt, nein, es reicht mir, Night's Watch, ich dachte, das wäre meine Bestimmung, aber sie ist es anscheinend nicht. Was kommt jetzt für Jon?
Winterfell?
Ich weiß es nicht. Ja, ich meine, wir können ja rein logisch denken. Also deswegen ist es ja gar nicht mal so ausgeschlossen.
Also ich finde auch die Aufgabe, um nochmal auf die erste Frage zurückzukommen, finde ich, macht schon Sinn, wenn man sich betrachtet, dass ja Jon, ich meine, er hat den Black genommen, ne, klar. Er dachte ja auch, dass er im rein Guten diese Entscheidung fällt. Also dass er die Wildlings ja reinhält für the greater good. Und dann wird er betrogen von seinen eigenen Leuten. Also ich kann diese Wut geradezu verstehen. Deswegen, ich hätte mich auch gerecht übrigens, ich hätte das Schwert auch geführt, an den Verrätern. Ich meine, die haben ihn umgebracht.
Aber sieht man das so krass in seinem Gesicht, dass er richtig wütend
sieht
ist?
Sieht man nicht. Das würde ich aber zurückführen vielleicht auf Catherine's Spiel. Aber jetzt das ist meine Meinung. Aber dass sozusagen eine Veränderung mit Jon Snow vonstatten geht, würde ich sehr befürworten. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass er jetzt Davos nimmt und Melisandre. Dass Melisandre so sein Backup-Plan ist, so à la Thoros, ne? Dass also er theoretisch jetzt in den Kampf geht, zurück nach Winterfell natürlich, um Winterfell und den Norden jetzt wieder zu bekommen. Und ich finde, das macht schon Sinn. Willst du wirklich an der Wall bleiben, wenn deine eigenen Leute dich verraten haben? Hm. Willst du den Cause noch wirklich weiterführen?
Tja. Ja, ich denke, dass Mario, du hast gerade noch so.
Nee, ich habe da ja schon widersprochen. Ja.
Gut. Nee, also ich denke.
Nee, aber was denkst du? Er geht nach Winterfell und.
Nee, ich glaube noch gar nicht, dass er jetzt irgendwie sagt, so jetzt gehe ich nach Winterfell.
Glaubst du, er bleibt noch ein bisschen an
der Wall? Ich könnte mir vorstellen, dass er in der nächsten Folge Reisevorbereitungen trifft, um irgendwie abzuhauen und dann labern die ihm noch rein und sagen, nee, wir brauchen dich aber. Sonst gehen die Wildlings auch und so. Und
ich erinnere euch gerne an Sansa und Brienne, wo der Plan ja auch noch steht, zur Wall zu fliehen, ne? Wo halt, deswegen könnte natürlich auch sein, dass hier schon die ersten Rädchen ineinander greifen. Und dann wird natürlich Informationen ausgetauscht. Was weiß denn Jon gerade über Winterfell? Wie die Situation da ist? Er weiß ja nicht mal, dass Sansa da entkommen ist, ne? Das wird ja alles noch unter Verschluss gehalten von Ramsay, weil es natürlich schlecht wäre, wenn das alle wissen, dass die einzige Stark-Erbin, soweit wir das jetzt wissen, zu diesem Zeitpunkt entkommen ist.
Er geht nach Motown in den Puff.
Motown, ja. Ich glaube, das war einmal.
Ist
ja,
der Motown? Ich glaube, ne? Motown,
ja. War sogar mal in der Serie mit drin, da wurde mal Gilly untergebracht. Gut, noch einen kleinen Shoutout an Owen Teal, Dr. Cox. Ich fand ihn eigentlich immer super. Ich fand ihn gut. Der war ein Mann von Prinzipien. Natürlich ein harter Hund, ein harter Knochen. Aber ich kann mich erinnern an Watchers on the Wall, die 9. Folge der 4. Staffel, als er die Night's Watch angeführt hat im Kampf gegen die Wildlings. Fand ich super cool. Er hat auch jetzt noch ein schönes Interview gegeben mit Entertainment Weekly. Das werde ich, glaube ich, nochmal verlinken. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen Traurigkeit schwingt bei ihm mit, dass es zu Ende ist. Aber er ist ja dankbar. Und geht im Guten von der Serie. Und ich fand den immer ziemlich stark.
Um den fand ich es auch schade. Ich fand sehr cool, wie er immer durch seine Zähne so.
Seine Ansprache war auch nochmal so ein richtiges Goodie, oder? Für Owen Teal am Ende, wo er nochmal sagt, ich würde das alles nochmal so machen. Und ich habe meinen Kampf gekämpft und jetzt ist finito. Ist okay.
Cooler Typ. Ich fand auch, dass man immer seine Motivation verstanden hat.
Ja. Also der war nicht nur böse wegen böse, sondern der hatte halt auch natürlich Ziele und die sich halt mit diesen Zielen der Night's Watch eigentlich gedeckt haben oder mit der Motivation. Nun, gut, lassen wir die Wall hinter uns und springen zu dem Punkt, den Mario vorhin schon am Anfang angesprochen hat, und zwar auf die Hohe See, zu einer Bootstour, wo Mario schon vielleicht gehofft hat, ja, wir sehen ein Piratenschiff, wir sehen vielleicht die Crew von Euron Greyjoy. Ja,
rein mit dem Finger in die offene, klaffende Wunde.
Und dann siehst du Jon Bradley dabei, wie er sich übergibt bei ordentlichem Seegang. Genau. Und aber auch die großen Augen von Gilly, die weite, weite Welt sieht.
Fandet ihr auch, dass sie Gilly dieses Mal komplett anders gespielt hat. Sonst, also in den letzten Staffeln hat sie immer so gespielt, als wenn sie gerade darauf wartet, dass ihr nächster Schluck aufkommt. Und hier hat sie jetzt komplett anders gespielt.
Ich mag eigentlich ganz gerne, dass Gilly halt so unverbraucht ist in dem Sinne, dass sie halt noch nicht so viel gesehen hat. Ich finde es schön, wenn sie halt immer an Orte kommt oder in Situationen gelangt, die jetzt nicht gefährlich für sie sind, aber wo sie halt eine gewisse Begeisterung, so eine kindliche Begeisterung ausstrahlt. Das war ja auch der Fall. Für sie ist diese Fahrt auf dem Meer fantastisch. Sie, ich komme irgendwo hin und jetzt dieses Old Town und was weiß ich. Und für Sam ist es natürlich weniger schön, weil er halt sehr seekrank wird.
Ich war ziemlich abgelenkt von dem Gekotze. Ich kann das immer nicht anschauen.
Ich habe auch mit dir mitgefühlt, weil ich habe schon ähnliche Erfahrungen machen müssen. Ich bin auch nicht sehr sattelfest, wenn es um Seetouren geht.
Ich komme zwar auch aus dem Norden, aber ich bin sowas von nicht seefest.
Was seid ihr denn für was bist du denn für ein Fischkopf?
Ich bin ja nur Halbfischkopf. Also,
ich bin ein Flachländer, also von daher, ich muss mir keine Vorwürfe machen lassen. Also ich komme
nicht aus dem Norden. Wenn ich an diesen Trip nach Helgoland denke, ich weiß gar nicht, wie oft ich in den vier Stunden gekotzt habe.
Aber mit einer riesen Fähre. Gehen wir auf so einen Schorler oder so.
Ich bin mal mit so einem Katamaran gefahren und das war furchtbar.
Ich mag die Idee von Hohersee.
Aber gut, wofür ist dieser Handelsstrang da? Erstmal Bestandsaufnahme. Wir haben die beiden noch nicht gesehen in der Staffel und es ist so ein kleines Update. Wo sind sie gerade? Wo wollen sie hin? Wie ist die allgemeine Lage?
Stimmt, weil es kann ja nicht sein, dass man Leute staffelnlang nicht sieht oder so. Das wäre ja furchtbar.
Das wäre wahnsinnig
furchtbar. Das wäre komplett gemein.
Stell dir vor, das würden sie machen mit jemandem wie Bran zum Beispiel. Na gut.
Oder die Fischköpfe,
ja. Wie hat euch denn das gefallen zwischen Sam und Gilly? Mario, oder soll ich erst, Hannah, bist du ein bisschen positiver eingestellt als Mario, bevor er losschießt?
Oh bitte, kannst du nicht Bad Cop sein, Mario?
Ich bin schon genug Bad Cop in dieser Folge. Nein, ich fand die Folge ja auch okay. Ich fand nur, die machen Sam und Gilly-Szenen immer so unglaublich lang. Und es ist immer das gleiche Banter, so, ich weiß nicht so. Und sie so, vielleicht aber doch. Und
ja, und Little Sam. Ja, Sam. Oh, Little Sam.
Oh. Ja, also, okay, ich muss hier mal wieder den guten
spielen. Nein, ich freue mich, wenn die Dynamik von den beiden ein bisschen neue Fahrt aufnimmt, sobald die anderen Charaktere eingeführt werden. Wenn wir Sams Eltern bekommen, Hornhill, dann freue ich mich.
Randall Tarly, Melissa Tarly.
Da wurde ja viel gecastet.
Ich freue mich.
Neue Location, neue Charaktere, neue Dynamik. Da freue ich mich drauf. Da hätten wir auch von mir aus gleich hinspringen können. Da hätten wir den.
Warum eigentlich sagen, nicht?
Warum ja, nicht?
Zeig genau. Einfach, wie sie im Hafen
einen so, Lauf von Hornhill. Weil, wenn man in so schlechten B-Movies, wenn so BCDs-Filmemacher, wenn der halbe Film aus Autofahrten besteht, weil sie sich nicht vorstellen können, dass die Leute sich daraus schließen, wie die Leute zur nächsten Szene gekommen sind. Eine Autofahrt zwischen der Szene neben der nächsten.
Na gut, ich meine, wir haben ja auch viel Feedback gekommen, wie jetzt die Sam Snake aufs Boot gekommen sind. Wir haben nicht euer komisches Piratenboot gesehen. Wäre vielleicht jetzt der
Sam und Gilly Gate gewesen, ja. Wie kommen die nach Hornhill?
Wo ist das Boot?
Ich wollte Sam kotzen sehen. Ja, aber was mir aufgefallen ist, ist, dass ja dann Gilly auch sagt, sie vertrauen ihm, ist ja auch der Vater ihres Kindes. Und damit meint sie aber schon Little Sam, der ja eigentlich der Sohn von Cruster ist. Oder, und jetzt wird's ganz wild, Sam und Gilly haben ja ein kleines Schäferstündchen gehabt in der letzten Staffel.
Oh Gott, nee, bitte nicht.
Also ich glaube auch nicht, dass Gilly schwanger ist von Sam. Also woher sollte sie es auch wissen? Also ich denke nicht, dass das so ist. Aber ich fand's eigentlich wie immer ganz charmant, wenn die beiden zusammen ihre kleine Familie da spielen, Mama, Vater, Kind.
Wie lange wäre das denn dann her? Wäre das jetzt irgendwie schon 2-3 Monate her? Oder dann, ich meine, dann könnte sie es theoretisch wissen.
Ja, sind es 2-3 Monate? Weiß ich nicht. Aber ich würde da, glaube ich, auch nicht zu viel rein interpretieren. Ich denke schon, es ging um Little Sam, oder?
Zum übertragenen Sinne,
genau,
oder?
Genau, richtig. Ja.
Das ist ja auch ganz sweet. Und es ist ja auch mal ganz sweet, wieder was Schönes zu sehen bei Game of Thrones. Aber ich hätte echt 100%ig darauf verzichten können.
Können wir zur nächsten Szene spielen?
Ja, ja. Okay, ganz kurz nochmal, sie machen sich nach Hornhill. Ich freue mich sehr auf die Tarnis.
Kurze Frage. Im Buch haben wir Hornhill, wir haben so ein paar Storys drüber gehört, aber mehr wissen wir auch nicht,
oder? Nee, wir waren da gar nicht im Buch so richtig. Also wirklich nur mal vielleicht mal, keine Ahnung, ein Nebensatz oder so. Mhm. Also für Sam ging es eigentlich direkt Richtung Citadel oder die Zitadelle der Maester, was auch cool ist.
Und wir wissen ein bisschen was über Sams Kindheit, ne, wie er aufgewachsen ist. Und das deutet er jetzt ja auch
und
an.
Und wir wissen einiges aus den Büchern über seinen Vater, der ein ziemlich bekannter Name ist in Westeros. Und ich bin gespannt, wie sie ihn jetzt hier in der Serie einbauen werden.
Und wir wissen ja auch, hat er nicht irgendwie sowas gesagt wie meine Eltern, ja, meine Mutter ist ganz nett.
Nee, also, mein Vater ist
Schwester,
mein Vater.
Genau.
Und die Mutter ist lieb und die Schwester ist auch lieb. Aber es gibt eigentlich noch einen Bruder, den er jetzt nicht erwähnt hat. Das ist aber auch schon bekannt, dass der gecastet wurde. Also da lernen wir ganz viele neue Charaktere kennen und ich freue mich, wenn da dieser Gilly und Sam-Handlungsstrang so ein bisschen neuen Aufwind bekommt.
Und ich muss auch gestehen, die Entscheidung, jetzt nicht zur Zitadelle zu kommen und Sam dabei zuzusehen, wie er 7 Jahre Bücher studiert, finde ich ganz gut.
Vielleicht gibt es ja auch eine Trainingsmontage.
Gut möglich.
Ja. Darin sind sie ja mittlerweile ziemlich gut.
Das stimmt.
Kann ja auch mal jemand anders eine bekommen.
Gut, das reicht zu den beiden. Next, wir kommen zu etwas Großem. Zumindest so, wie wir es angekündigt haben. Ich bin gleich gespannt, wie die Meinungen dazu sind. Wir sprechen über den Tower of Joy. Wir kriegen einen weiteren Flashback zu sehen, wieder über Bran und den Three-Eyed Raven. Und tatsächlich ist es an der Zeit, dass wir eine der größten Legenden von Westeros nachinitiiert bekommen. Und zwar die Geschehnisse, die sich vor vielen, vielen Jahren am Tower of Joy zugetragen haben, wo Lyanna, die Schwester von Eddard Stark, von Rhaegar Targaryen, dem Sohn von dem Mad King, oh, es wird richtig kompliziert, untergebracht wurde, entführt wurde und die Eddard sozusagen befreien wollte mit ein paar Verbündeten und sich dann da eine kleine Schlacht oder ein kleiner Kampf entsponnen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch mal in der Review geschrieben, ich fange einfach mal an. Bei mir war eine ganz große Erwartungshaltung dabei, glaube ich, so ein bisschen. Also zumindest unterbewusst. Und deswegen ist es auch schwer, mich von der frei zu machen. Und ich habe auch bei diesen Szenen, die sich da abgespielt haben, so ein bisschen überlegt, gefällt mir das oder nicht? Dann habe ich es ein zweites Mal gesehen und ich bin jetzt doch dabei, dass mir das sehr gut gefällt. Mario, ich frage einfach mal dich. Du hast ja eigentlich nicht so viel Vorwissen zu dieser Lage, zu dieser Sage, zu dieser Legende. Mhm. Hast du erstmal verstanden, um was es geht, wer das ist und warum sie da sind und wen da Bran eigentlich sieht?
Ja, habe ich. Dazu müssen wir vielleicht sagen, wir haben uns entschlossen, eine gewisse Theorie vielleicht nicht ganz so deutlich zu erwähnen.
Nein,
heute im Podcast.
Wollen wir nicht.
Weil das vielleicht vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen wäre. Ich weiß da vielleicht auch schon ein bisschen zu viel. Also zumindest habe ich da mal, als es darum ging, ein bisschen zu viel recherchiert, sagen wir mal so.
Immer gefährlich.
Und deswegen wusste ich sofort, worauf die hier hinaus wollen. War sehr überrascht, dass wir nochmal einen jungen Ned Stark zu sehen bekommen. Weil ich erinnere mich an ein Interview mit Sean Bean, der gedacht hat, er kommt vielleicht nochmal zurück, weil er wusste, dass diese Szene noch passieren muss. Und ja.
Kam er nicht, er wurde neu besetzt. Ich nenne mal den Namen und da können wir gleich eine Frage anschließen. Sein Name ist Robert Aramayo, der den jungen Ned spielt. Und Hannah, ganz kurzer Einwurf. Wie hat dir denn der Robert gefallen als junger Ned? Hast du ihn sofort wiedererkannt?
Ja, ich finde es ja auch ganz geil, dass du jetzt Ned oder Sean Bean einfach darstellst, indem du dieselbe Frise gibst.
Nee, aber ich fand, er hat schon so eine bisschen so eine Ähnlichkeit. Sein Gesichtsausdruck ist schon nicht.
Er hat einen sehr anderen Mund, ne? So. Ich fand, der Mund ist halt sehr dominant, also der sehr anders ist.
Der Kiefer, also die Kopfform fand ich irgendwie passend. Also ist auch sehr kräftig. Und natürlich kommt dann dieser Akzent oder dieser Dialekt, der halt doch schon sehr nett typisch irgendwie für meinen Fitness. Deswegen fand ich es auch ziemlich gut, was er da geleistet hat, der Schauspieler.
Ich fand es okay. Pack ihm, wie gesagt, die Haare und du wusstest sofort, dass es nett war. Also ich fand das gar nicht so unschlau, ehrlich gesagt. Ich fand, der Mund ist halt sehr dominant anders, aber mich hat es überhaupt nicht gestört.
Ja, ich glaube, er war so ein bisschen zu dünn insgesamt für
die
Rolle,
ja,
aber sonst.
Aber du kannst ja auch breiter werden im Alter.
Ich habe auch überlegt, wie alt er da war. Ich werde
auch noch ein bisschen breiter werden in 10 Jahren. Aber
nein, ich werde meinen Körper stehlen. Ja, und dann kommt ja dann dieses Aufeinandertreffen. Wir sehen zwei Wächter von diesem Turm, die Leibgarde von Prince Rhaegar.
Nein, das Wichtigste vorweg. Erstmal sehen wir eine Art Wüste. Oh, sprich, wir sind ja in Dorne und ich habe 10.000 Kreuze gemacht, dass wir was Wüste-Steppiges sehen und nicht wieder an der Küste von Nordirland
sind. Die Marschen oder dornische Marschen oder wie die, glaube ich, heißen in den Büchern.
Ich weiß nicht, ob das Marokko ist oder was
auch immer. Nee, ich habe mir das extra rausgeschrieben, das ist Spanien und zwar handelt es sich hierbei um das Castillo de Zafra in Guadalajara.
Guadalajara.
Ja, genau, in Castilla-La Mancha, irgendwie, das ist so Zentralspanien und auch wirklich eine fantastische Kulisse, exzellentes Location-Scouting, wenn man das so sagen kann. Wie gemalt eigentlich für diesen Konflikt, der dann da kommt. Denn die Ned und seine 5 Mitstreiter kämpfen gegen 2 Leibgarden des Königs, beziehungsweise des Prinzen, Rhaegar, der in der Zwischenzeit am Trident gefallen ist im Kampf gegen Robert. Wir erinnern uns, 1. Staffel, Robert Baratheon. Und Ned will jetzt aber seine Schwester zurück. Und jetzt gibt's Beef.
Ich finde das schon mal sehr schön.
Zweihändigen Beef.
Bitte.
Sir Arthur Dayne fängt ja an, die Szene, glaube ich, wie er sein Schwert, wie heißt es, stiehlt.
Sword of the Morning, wie hieß das Ding? Dorn heißt das Schwert, ja.
Und ich fand ja auch den Darsteller schon wahnsinnig imposant. Also erstmal ein schöner Mann natürlich, aber ich fand, er hatte auch schon sowas wahnsinnig Cooles. Also sehr deutlich fand ich ja schon mal, dass das hier das Sigil von den Targaryens drauf ist, auf seinem Breastplate, auf seinem Brust.
Platte.
Brustplatte.
Brust auf seiner Brustplatte. Aber ich fand, er hatte schon so eine wahnsinnige Ausstrahlung von Geilheit.
Und er wusste, glaube ich, was jetzt hier passiert.
Ja, deswegen sagte er ja auch, I wish you good luck in the wars to come. Ja. So von wegen, okay, ich habe hier einen Befehl, aber ich weiß schon, ihr seid mehr.
Und wir müssen ja auch dazu sagen, ich meine, auch die Serie hat das ja, finde ich, auch ganz gut vorbereitet, weil ich erinnere mich noch ziemlich gut daran, wie eigentlich Jaime dieses Buch von den White Knights da aufgemacht hat.
Genau, von der Kingsguard,
ja. Ja, stimmt, das
und
war
da redet er über Sir Arthur Dayne, weil er war sozusagen, er ist bekannt als der größte jemals lebende Schwertkämpfer in Westeros.
Genau. Und ich würde einfach mal vorwegnehmen, dass er diesem Ruf durchaus gerecht wird. Kurz nochmal zur Info, du hast den Darsteller angesprochen, es ist Luke Roberts. Einige kennen ihn vielleicht aus Black Sails. Ich habe mir das aufgefallen, in letzter Zeit.
Turn?
Nein, Black Sails. Letzte Zeit erwähne ich in vielen Podcasts immer Black Sails, weil es super gut geworden ist. In der dritten Staffel hat Luke Roberts eine ziemlich prominente Rolle übernommen und die auch sehr gut gespielt.
Ich bin kurz davor, jetzt Black Sails gucken zu müssen.
Mach das wirklich. Also du musst durch die erste Staffel dich so ein bisschen durchkämpfen.
War Black Sails das mit Markovic oder was das?
Nein, das war Crossbones.
Ah, okay.
Egal, kurzer Säen-Exkurs. Ihr seid hier bei den Säen, Junkies. ich fand Luke Roberts auch ziemlich stark. An seiner Seite steht Oswell Wendt, Sir Oswell Wendt, gespielt von Eddie Eyre. Eddie Eyre.
Ja. Eerie.
der halt mit ihm da Wache schiebt. Und eigentlich, um nur mal ganz kurz aus dem Buch eine Info zu geben, sollte da noch ein Dritter sein. Das sind eigentlich 3 Bewacher. Aber keine Ahnung, der fehlt hier. Der wird aber namentlich auch erwähnt in der Episode, wenn ich mich nicht täusche. Und vielleicht kommt da ja noch was.
Aber ich glaube, im Buch sind es auch 7 Angreifer.
Im Buch ist es, glaube ich, nämlich auch ein Angreifer mehr.
Vielleicht wacht der innerhalb des Turmes unten.
Ich fand es aber ganz gut. Also ich meine mich zu erinnern, dass es im Buch 7-3 war und hier ist es halt 5-2.
6-2, sagt tatsächlich.
Echt?
Ja.
Okay.
Wir können einfach mal in den Kampf einsteigen. It begins. Ja, und ich war ziemlich begeistert, muss ich zugeben.
Oh, Moment, wir müssen einmal kurz über diese Zeile reden. So, er gesteht komplett ein, dass er in der Unterzahl ist und wahrscheinlich, obwohl er sich dann sehr gut schlägt, wahrscheinlich nicht lebend aus diesem Kampf herauskommt. So, viel Glück in den Kriegen, die du noch führen wirst, sagt er zu Ned. Dann sagt er, okay, dann fängt's wohl an. Und dann sagt Ned irgendwie wie so ein Arschloch, als wenn er ihm irgendwas gesagt hätte, so, ich challenge dich jetzt, sagt er jetzt, nein, hier, endet es.
Ja, das war halt Poetik pur, Poesie.
Das hat nicht gepasst, er hat irgendwie nicht verstanden, hatte ich das Gefühl, was er ihm da durch die Blume gesagt, eingestanden hat.
Ich fand's eigentlich ganz passend, das war sich halt gut ergänzt irgendwie.
Also ich war hundertprozentig aufmerksam, eine Seltenheit, aber ich musste sehr dran denken, weil ein Zuhörer auch von uns hatte uns ja ein sehr interessantes Kampfvideo letzte Woche geschickt. Und zwar erinnern uns ein YouTube-Video, ich weiß nicht, wie der Typ hieß. Und das war sehr interessant, da wurden halt verschiedene Kämpfe, unter anderem natürlich in diesem Fall der Kampf zwischen Brienne und den Pferdemenschen da ohne Hunde.
Den Scouts oder der Suchtruppe
von... Nein, Pferdemenschen haben wir noch nicht, Hannah. Auf die freue ich mich schon, aber
den Reitermenschen,
die Zentauren, die sind noch nicht hier.
Den Pferdemenschen und ohne Hunde. Nein, aber deswegen war ich besonders aufmerksam. Das erste, was mir auffiel, war, du siehst da Arthur Dayne erstmal, wie er seinen Helm aufsetzt. Und eine Grundaussage von diesem Kampfexperten bei YouTube war, das ist eigentlich
Helme,
total unlogisch.
Helme.
Genau, dass einfach Brienne immer ohne Helm kämpft, weil das ist das Wichtigste ungefähr, was du aufhaben kannst, um dich zu schützen. So, das fand ich sehr schön, dass also Sir Arthur Dayne, the vessel, the sword of the morning.
Sword of the morning und sein Schwert ist Dawn. Ich habe es schon erwähnt. Man sieht auch auf dem Griff eine kleine Sonne, wenn man darauf achtet.
Und ich weiß, dass auch die Hardcore-Fans natürlich ein bisschen pisst waren, dass es zwei Schwerter waren und nicht nur eins, weil eigentlich hat er im Buch ja nur eins. Aber ich fand,
ein gewaltiges Schwert, das er auf dem Rücken gespannt hat.
Was ich halt sehr schön fand, er steckt ja sozusagen, als er mit Ned spricht, das Schwert so in den Boden. Aber dann auf einmal siehst du in der nächsten Szene, wie er so beide Schwerter zieht und es macht dann so Schling, ne? So dieses typische Geräusch. Wo ich aber dachte, I don't care. Hauptsache, du ziehst zwei Schwerter und der Kampf geht
tatsächlich
los.
Ist das Geräusch wirklich nur von der einen Klinge. Ich habe nämlich auch nochmal mehrfach hingeguckt und er zieht das vorne aus dem Dreck raus. Man sieht es bloß nicht, ja.
Und dann ist mir natürlich auch wieder aufgefallen, dass ich also jetzt sehr aufmerksam war, was halt die jeweilige Person im Kampf macht.
Ja.
Und das darf man natürlich nicht.
Nun, den ersten Angriff macht ja Sir Howland Reed, auch ein interessanter Name, der Vater von Rhaera und Jojen. Und der wird ja sofort abgewehrt. Und dann spinnt sich ja so ein kleiner Kampf. Oswald Wendt, die eine Leibgarde, bringt den ersten um und wird dann aber von Ned getötet. Und dann hast du im Endeffekt vier Leute gegen Arthur Dayne. Und da ist natürlich steht die Frage im Raum, warum schaffen sie es nicht, ihn zu Fall zu bringen? Ist er wirklich der beste Schwertkämpfer der Welt? Oder, und jetzt kommt meine These, liegt es an dieser fantastischen Kampftechnik, die er hat?
Das ist die Kabuki-Regel.
Er darf nicht sterben, bevor nur noch, also nur gegen, also
nein, wenn man,
es muss
wenn,
ein 1 gegen 1 sein.
Nein, wenn Leute sich erst noch verwandeln müssen oder irgendwie gegen andere kämpfen, haben die anderen stillzustehen.
Das fand ich nämlich gar nicht, da muss ich jetzt mal, ich habe mich nämlich darauf vorbereitet, dass ihr sicherlich da ein bisschen nitpicky sein werdet und für mich war es so, wir waren alle in Aktion, die haben alle gleichzeitig angegriffen und das Ding ist halt, bei Sven Arthur Dayne, durch seine zwei Schwerter und durch seine schwingenden Bewegungen kann er permanent die Gegner von sich halten. Nein, lass mich ausreden. Und wenn ihr mal darauf achtet, er lässt nie einen in seinen Rücken kommen. Und sobald einer in seinen Rücken kommt, wechselt er die Position. Das heißt, er hat seine Gegner immer vor sich.
Also du siehst,
hat er nicht ganz, wie wir dann am Ende gesehen haben.
Nein, das ist ja nochmal ein Extremfall. Darüber lässt sich ja nochmal gesondert sprechen, würde ich sagen.
Also ich finde, du siehst zwei, drei sehr deutliche Beispiele. Ich gebe dir recht, dass alle sich bewegen. Es ist nicht so wie früher in Filmen, dass dann immer einer, der bei ihm im Rücken steht, sich nicht bewegt und erst dann das Schwert führt, wenn er sich direkt umdreht. Aber du musst mal darauf achten, wenn du wirklich
tricky sein willst. Ich habe den Kampf jetzt viermal gesehen.
Der Typ, der hinter ihm, also immer dem Rücken zu ihm steht, er bewegt immer sein Schwert, aber er greift ihn nicht an, sondern er wirkt sein Schwert immer nur nach unten. Macht immer nur so.
Also, ich möchte jetzt hier keinen großen Streit vom Zaun brechen.
Also, ich fand den Kampf auch sehr gut.
Ich fand ihn super, ich fand ihn wirklich super.
Ich habe halt darauf geachtet, dass er halt mit seinem Schwert, was er auch teilweise hinterm Rücken führt und nicht wirklich sieht, was da ist, weil er halt wirklich so gut ist, dass er damit schon einen Schwung abwehren kann und das Schwert deswegen immer zu Boden geht vom Gegner. Also, ich fand das alles ziemlich glaubwürdig und für mich auch nachvollziehbar, dass er halt natürlich auch einer der stärksten Schwertkämpfer von Westeros ist. Und von daher war ich da sehr zufrieden auch mit dieser generell mit dieser Situation.
Nein, es war fantastisch und auch nochmal so ein kleiner Buchfakt, sein Schwert ist ja nicht Valyrian Steel. Also falls ihr denkt, er hätte jetzt einen von den Valyrian Steel Schwertern, nein, er hat ein besonderes, ein ganz, ganz besonderes Schwert und zwar kommt es von einem Meteoriten, soweit ich weiß.
Ja, es gibt da klassische Sagen und Legenden. Marius große Augen, oh, ich möchte eine Vorgeschichte dazu sehen.
Ja, ist das der Meteorit, der da vorbeikam vielleicht?
Der Red Comet. Ja, gut, sein. Im Endeffekt läuft es auf den Zweikampf zwischen Ned und Sir Arthur Dayne aus und da ist ja auch Bran dabei und sagt so, mein Vater hat eigentlich keine Chance, ne? Der ist unterlegen, aber dummerweise für Sir Arthur Dayne, Howland Reed wurde halt nicht zu fatal verletzt, er kann sich aufrappeln und er deucht ihn halt von hinten, ich glaube, den hat er gar nicht mehr auf der Rechnung gehabt. Nun, und dann gibt es halt den Gnadenstoß und da fand ich das eine sehr interessante Entwicklung, dass halt diese Sage, diese Legende vom Tower of Joy so ein bisschen entglorifiziert wird. Es war kein heldenhafter Kampf zwischen zwei Parteien, sondern Der größte Kämpfer von Westeros wurde mit einem hinterrücksen Dolchstoß umgebracht, beziehungsweise so stark geschwächt, dass er dann einfach nur noch erlöst werden musste.
Kennst du die Szene denn aus den Büchern oder wurde über den Tower of Joy nur Secondhand geredet?
Secondhand.
Okay.
Das ist halt das Schöne. Also die gesamte Story auch von Lyanna und Rhaegar wird nur Secondhand erzählt. Und deswegen hast du eigentlich, also ich glaube, es gibt so 3-4 Grundgeschichten, was passiert ist. Du weißt es aber nicht. Wir wissen es nicht.
Wir wissen nur aus verschiedene Gospel.
Genau. Aus den Büchern wissen wir nur, dass im Endeffekt Howland Reed und Eddard Stark überlebt haben und Howland Reed Eddard Stark das Leben gerettet hat.
Und wie auch in der Serie angedeutet, sagen manche halt, sie wurde entführt, manche sagen, sie ist mitgegangen. Keiner weiß genau, was wirklich passiert ist.
Ja. Habt ihr ein großes Problem damit, dass Arthur Dayne sich so leicht hat übertölpeln lassen?
Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde, es macht sogar noch mehr Sinn. Ich meine, er ist der größte Schwertkämpfer. Er hat das beste Schwert aller Zeiten. Du kannst ihn wahrscheinlich nur von hinten töten. Ja. Und ich finde auch, das macht einfach wieder deutlich, was ich ja sehr liebe auch bei Game of Thrones, dass es sind halt nicht alles Helden. Und ganz ehrlich, du bist ja auch bekloppt, wenn du es nicht machen würdest. Also ich meine, ganz ehrlich, Ned wäre tot, wäre hier Reed nicht gewesen.
Ja.
Und ich meine, wärst du Reed gewesen und wärst wieder auferstanden, hättest du den auch von hinten abgetötet. Du hast nur gesagt, so, hallo, jetzt kämpfen wir 2 gegen 1.
Achtung, hier komme ich.
Genau. Also das ist ja völliger, es geht um Leben und Tod, hallo. Mhm. Ich finde natürlich nur sehr interessant, dass Ned natürlich das nicht sagt. Ne? Ich meine, die Geschichte geht so, dass Ned behauptet,
Honorable Ned Stark.
Er hätte ihn im Kampf besiegt.
Ja.
Ja. Und deswegen ist ja auch Bran natürlich extrem erstaunt darüber, dass sein Honorable Eddard Stark ihn nicht getötet hat.
So sieht's aus.
Es ist so ein bisschen die Frage, auch spielt der Three-Eyed Raven absichtlich Führer zu bestimmten Szenen in der Vergangenheit oder besucht Bran das so ein bisschen aus oder ist das so ein bisschen zufällig? Weil er will ja ihn auf einen gewissen Weg bringen und er will ja, dass er everything.
Ja.
Dass er alles lernt.
Ach, Max von Sydow. Ich mag einfach, wenn er anfängt zu sprechen.
Ja.
der Raven, der ist einfach klasse.
Ich habe mich ja gefragt, ob er in dieser. Achso, sorry.
Ich habe letzte Woche erst Flash Gordon gesehen.
Mhm. Oh Gott. Das ist aber ein ganz schöner Sprung, Mario.
Oder Ming the Merciless.
Ja.
Großartig. Ich habe den Faden verloren.
Ich wollte nur sagen, ich fand ja ganz interessant, jetzt, wenn
Cersei
er
findet den, keine Sorge.
Lernen sollte, dachte ich mir so, okay, sollst du jetzt in diesem Flashback lernen, dass halt Helden nicht wirklich Helden sind, sollst du lernen, dass halt die Geschichten, dass du dir nicht immer glauben sollst und dass es halt, wenn es um Leben, um Tod geht, wir alle keine Helden sind.
Ich glaube, das ist eine sehr gute Quintessenz, die du daraus gefiltert hast. Ähnlich sehe ich es auch. Und natürlich haben wir noch diese zweite Komponente, dass halt mal wieder diese Nostalgie in uns hervorgerufen wird, diese Erinnerung an damals und auch gerade bei Bran, der halt seinen Vater mal wieder sieht. Er ist ja im Koma gewesen, als Ned aufgebrochen ist nach King's Landing. Das heißt, er hat sich nie von ihm verabschieden können. Und dementsprechend sieht er ihn jetzt wieder und er ruft ja auch Fava und dann dreht er sich um und es war auch so ein bisschen so die Andeutung, hört er ihn wirklich? Ist diese Macht, die Bran hat, geht die vielleicht nur darüber hinaus oder geht darüber hinaus, dass er nur in die Vergangenheit zurückreisen kann und keinen Einfluss nehmen kann? Oder ist er vielleicht doch auf irgendeiner Ebene in der Lage, noch da sich, keine Ahnung, bemerkbar zu machen?
Oh ja, also da ging ja auch sämtliche Zeitreise-Alarmbell bei mir los. Wenn ich auf eins noch mehr anspringe und eine größere Hure für bin als Magic Shit, dann ist es vielleicht Zeitreise. Aber ich glaube nicht, dass wir da hier besonders mehr von bekommen. Das wäre cool.
Vielleicht. Ja, glaubt ihr, dass wir noch mal zurückkehren zum Tower of Joy? Weil Ned startet ja hoch und der Raven sagt einfach so, hey, das war's für heute. Auf geht's zurück in die Höhle.
Also natürlich, ich meine, dieses Geheimnis, was da jetzt wirklich drin passiert ist. Und ich meine, das Einzige, was wir hören, und das hörst du ja wirklich in dieser Szene, ist, dass du eine weibliche Person, schätzungsweise Lyanna, schreien hörst.
Ja.
Diese Schreie sind aber undefinierbar wirklich.
Es könnte Schmerz sein, in welcher Form auch immer der entstanden ist.
Genau. Und ich denke, du musst den Fans, also den Buchlesern jetzt irgendwie, ich will Ned sehen, wer die Tür aufmacht. Hm. Und ich will sehen, was er sieht.
Ich habe ja schon im Vorgespräch was gesagt und ich glaube, das könnte in die Richtung gehen. Das sind alles wieder nur Theorien.
Wer mehr wissen will, der sollte vielleicht aufs Wochenende warten.
Ach, sehr gut, dass du es erwähnst. Ja, ich werde nämlich wahrscheinlich noch einen kleinen Artikel schreiben zum Tower of Joy und da auch ein bisschen mal in die Buchspoiler reingehen. Aber genau. Sowohl für Serienkenner als auch für Buchleser mal ein bisschen was zusammenfassen, falls sich Leute mal noch Fragen stellen. Was ist das eigentlich, dieser Turm der Freude?
Genau, es ist kein Puff.
Aber Es könnte aber einer sein. Littlefinger Establishment. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass sich eventuell Bran gegen den Three-Eyed Raven sträuben könnte und sagen, nee, ich will jetzt wissen, was da passiert ist. Weil der hält ihn ja noch zurück. Er will ja, dass er langsam die Entwicklung macht. Ne? Dass er langsam zu dem wird, was er in ihm gesehen hat. Dass er sein Schicksal dann erfüllt. Und ich könnte mir aber denken, dass Bran sagt, Vergiss es, ich will das jetzt wissen. Ich will mehr wissen, was da passiert
ist,
was
da vergangen los war. Er macht so ein bisschen Psychotherapie mit ihm. Ne? Es ist so ein bisschen so, als hätte er ihn auf der Couch und zuerst will er, dass er sich mit seinem Vater so identifiziert auf der gleichen Ebene, weil er ihn als Kind zeigt und später dann die entmystifiziert, indem er diese Szene zeigt.
Ja.
Das ist so ein bisschen sehr...
Nun, tja. Ich würde sagen, wir machen Haken hinter Tower of Joy. Mir hat es persönlich doch dann sehr gut gefallen. Ein paar kleine Kritikpunkte hatten wir. Wir machen weiter mit... Daenerys.
Die wieder ihre Credentials rauskam.
Ja, wirklich. Diese Herrschaftstitel sind nichts mehr wert. Lern's endlich mal, Danny. Wir sind in Vas Dothrak, die heilige Stätte der Dothraki, die wir bereits in der ersten Staffel von Game of Thrones gesehen haben. Und
sah die denn genauso aus?
Wir haben sie, glaube ich, nicht so groß gesehen, sondern nur so Zelte so von Camps, innen, wo sie halt ihr Gelatineherz gegessen hat.
Ja, genau.
Ja, und hier wird sie halt vor die hohe Priesterin...
Lakritz war es, glaube ich.
Lakritz sogar.
Also Licorice, amerikanisch.
Vor die hohe Priesterin der Dosh Kalin geführt, eine der vielen Witwen der Karls. Die wird gespielt von Suad Fares, eine Britin, glaube ich.
Die nicht unähnlich aussieht wie die Hexe aus der ersten Staffel, die dann Khal Drogo auf dem Gewissen hat,
bisschen,
oder?
Ein bisschen Ähnlichkeit ist da.
Die war auf jeden Fall gleich zurecht gemacht.
Und da gibt es erstmal so eine Art Machtdemonstration. Ich habe es zumindest so gesehen. Sie wird rabiat entkleidet und kriegt dann erstmal Dothraki Klamotten verpasst?
So viel habe ich dazu zu sagen.
Bitte.
Vorweg, erstmal sehen wir ja sozusagen die ganze Masse.
Ja.
Wir sehen das Ausmaß an Menschen, die jetzt also dahin wandern größtenteils.
Und die beiden Hengste, diese riesigen Statuen.
Genau, und ich fand das da erstmal sehr imposant aus. Also wenn wir uns zurückerinnern, ich glaube die Kalassai, die Gruppe von...
Kalassar,
genau.
Von Khal Drogo,
ja. Waren ja so 12 Leute, glaube ich, in der ersten Staffel, auch verständlicherweise, klar. Aber jetzt sehen wir sozusagen das komplette Ausmaß. Was mich dann aber sozusagen störte, war, du siehst diese wahnsinnige Masse von Menschen, siehst dann so kleine CGI-Häuser im Hintergrund und dann siehst du so eine kleine, popelige Jurte. Und das soll dann so der Aufenthaltsort der Witwen sein? Also da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Hast du größere Bau irgendwie erwartet oder was? Tempel?
Ich meine, das ist schon ziemlich lange her, dass ich die Bücher gelesen hatte, aber ich hatte dann immer so im Kopf, wie so... Ja, wie größere Bauten. Also klar, dass es eine einfachere Architektur hat. Ich will nicht wieder in das Architekturthema gehen. Wir wurden ja auch wirklich links geschickt, so sieht eine Säule aus. Vielen Dank dafür. aber ich war schon ein bisschen enttäuscht, dass du dann wirklich nur so eine kleine Jurte siehst mit so ein paar sehr, sehr verwischelten kleinen Häusern im Hintergrund.
Da muss ich mich aber auch wieder mit dir anlegen, Hanna. Ich glaube, da bist
was
du ein bisschen...
Was bist du für Aggro heute?
Nein, überhaupt nicht.
Ihr seid beide Aggro. Ich versuche hier noch die Bogen zu klemmen.
Ich meine Kontra geben, weil ich, das habe ich glaube ich schon öfter gesagt, dass wir so ein bisschen von diesen Hollywood-Blockbustern, wo alles mit CGI auf irgendwie was weiß ich wie groß gepumpt wird und um episch auszusehen, dass wir davon so ein bisschen versaut sind, aber wenn man sich zum Beispiel irgendwie die Beschreibung von irgendwie den 7 Weltwundern durchliest und dann aber sieht, wie groß die eigentlich sind, dass das, also so geschichtliche Bauten, eigentlich auch nie so groß sind, wie man sich die vorgestellt hat. Und deswegen der Turm, der Tower of Joy, war jetzt auch nicht irgendwie so ein Turm von Babel gedöns oder was man sich vielleicht beim Buchlesen als heutiger Filmgeher vorstellen würde, weil das ja auch mit so einer gewissen Schwere behaftet ist, dieser Ort und Wichtigkeit. Und dann stellt man sich gleich so ein riesiges Ding vor. Und in Wirklichkeit ist das aber sehr viel bescheidener, wie auch in Dorne, wie wir das gesehen haben, oder auch in die Bucht, über die wir geredet haben, in King's Landing. Und auch hier fand ich das eigentlich sehr angemessen. Ich meine, es ist jetzt nicht das...
Aber ich erwarte ja nicht viel. Ich erwarte ja nur, dass Dorne halt irgendwie Sand hat und nicht Ostseekräuter. Sorry, und Dünen. Das ist das Einzige, was ich habe. Und ich bin ja nur so kritisch, was das angeht, weil Game of Thrones es ja sonst so gut macht. Dass das Budget natürlich in der ersten Staffel sehr viel kleiner war, klar. Aber wir sehen das CGI ja auch bei in King's Landing. Klar, du hast Dubrovnik, was schon ungefähr die Hälfte des Bildes ausmacht. Aber ich bin ja nur so kritisch, weil es sonst so gut macht. Und dann, finde ich, fällt es hier in diesem Fall einfach sehr auf. Und dann denke ich, dann mach es doch lieber so wie in Staffel 1, geh gleich in die Jurte und versuch nicht noch so eine Totale zu zeigen, die einfach nicht mehr im Vergleich zu den anderen Szenen dem nahe kommt.
Meinst du jetzt vom Effekt her oder von der Größe oder...
Von beidem.
Hm. Also, okay. Ich gehe mal ein bisschen dazwischen.
Ich finde es schön.
Bevor wir uns verrennen mit der Jurte. Jurte, ist das auch ein nordischer Begriff?
Nee, es ist so eine Mongolei. In so einer Steppe gibt es auch immer so Jurten, oder?
Jurt.
Von so Nomaden.
Ja, genau. Das ist aber ein guter Punkt, denn ich sehe eure beider Punkte, wie so oft. Ich kann aber bloß hier so dazu sagen, dass halt die Dothraki nach wie vor halt ein Reitervolk sind und ich glaube, deswegen haben die es mit Bauten generell nicht so. Ne? Die haben halt nur ihre Zelte.
Wo haben sie diese Pferde überhaupt her?
Und von daher haben sie definitiv halt irgendwie nicht irgendwelche Steinbauten oder so. Das ist für mich nachvollziehbar. Ich kann auch nachvollziehen, dass sie jetzt was Dothrak zeigen wollen, weil sie es ja schon so ein bisschen in den Trailern angeteased haben und jetzt müssen sie diesen Erwartungen gerecht werden. Vielleicht hätte es ein größeres Zelt da getan, um das ein bisschen zu verdeutlichen, dass es wirklich ein sehr wichtiger Ort ist für die Dothraki, wo halt auch jetzt so eine große Versammlung stattfindet, die halt über das Wohl und Wehe der nächsten Raubzüge oder dieser nächsten Kriege, die anstehen, entscheiden wird. Diese sogenannte, wurde sie genannt, Kala Vesven. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja. Aber so viel zum äußeren Bereich. Gehen wir nochmal ganz fix rein ins Zelt zu Daenerys, die immer wieder ihre, ja, hallo, ich bin Mother of Dragons, blablabla. Ja, sie ist aber nach wie vor eigentlich Khaleesi of Nothing und muss eigentlich da bleiben und wird vielleicht sogar noch bestraft, weil sie nicht sofort dahin gekommen ist, nachdem Khal Drogo gestorben ist.
Ja, mehr Trials. Wir werden hier langsam zu mittelalterlichem Matlock. Das ist die zweite, ich sag dir, die zweite Staffel, die zweite Hälfte der Staffel wird nur noch Gerichtsverhandlung.
Ja, oder halt gleich Beef.
Oder Beef. Ja. Drachenbeef.
Ja, hier treffen wir sozusagen auf unsere nächste Einbrecherin.
Übrigens kann ich dir jetzt schon sagen, wie das ausgeht, die werden Loras umbringen und ich hasse das jetzt schon.
Da sind wir noch nicht. Halt dich zurück.
Das ist kein Spoiler,
ich bin mir gerade bei dem Punkt, dass wir den Handlungsstrang, weil da würde mich interessieren, wie ihr den überhaupt noch findet, jetzt gerade so nach 3 Episoden. Weil ich persönlich hätte gern, dass da mal wieder so ein bisschen was passiert.
Wir hatten ja gesagt, die ersten 2 Folgen haben übelst Tempo vorgelegt und jetzt wird es ruhiger. Und das ist auch absolut in Ordnung. Also ich habe nichts dagegen, dass es ruhiger ist hier. Und ich fand die Szene hier bei den Dothraki auch total okay. Da hätte ich an anderen Stellen, glaube ich, ein paar mehr Sachen auszusetzen.
Hanna? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Dani jetzt die nächsten 7 Folgen in der Jote bleibt.
Glaube ich auch
nicht. Also sorry, nein. Da wird auf jeden Fall was passieren.
Ich denke, die müssen jetzt da ein bisschen Feuer machen.
Und ich glaube schon, dass dann der, ich weiß nicht, ob es ein Prozess ist oder die Anklage, die Atonement, die Abwitsche, was auch immer da jetzt noch alles passiert. Aber ich glaube schon, dass die in der nächsten Folge passiert. Und
sie muss ein ganzes Pferd essen dieses Mal.
vom Huf bis zur Schnute.
Um zu beweisen, dass sie würdig ist.
Und ich finde es ein bisschen schade. Ich hätte mir fast so ein bisschen gewünscht, dass das so noch ein bisschen gruseliger ist, was die Frauen angeht. Also ich fand es ja immer noch sehr gut bei der anderen Folge, wo die anderen Frauen sich so ein bisschen köstlich amüsiert haben darüber, dass sie jetzt dahin muss. Und ich stellte mir so ein bisschen wie so ein bösen Harem vor, wo jetzt irgendwie so eine Obermutti, die es ja auch mehr oder weniger gibt, aber sie noch mehr unter Druck setzt. Das fand ich ein bisschen, ob die jetzt, weißt du, ihre Sachen da ausgezogen bekommt und jetzt so ein Lederkluft da anzieht, fand ich nur interessant, dass jetzt scheinbar die Naked Claws natürlich schon seit 4 Staffeln raus ist von Emilia Clarke. Aber sonst fand ich es auch relativ uninteressant, die Szene. Ich fand, sie ging aber relativ schnell vorbei. Ja. Und wie gesagt, in der Hoffnung, dass in der nächsten Folge bereits der Höhepunkt von
das glaube ich auch. Ja. Wir wissen ja auch noch gar nicht, was da für ein Trial auf sie wartet. Also genau. Ich glaube nicht, dass das so zugeht wie in King's Landing. Ich glaube, das hat so ein Trial, ich glaube, damit meinen die wirklich irgendwie.
Das ist tatsächlich erstmal diese riesige, wie kann man es nennen, Ratsversammlung von allen Dothraki-Kalasars, von den großen Karls, die halt entscheiden, okay, wir greifen jetzt demnächst diese Stadt an, besorgen uns diese Sklaven und nebenbei auf der Agenda, was steht drauf, Punkt 3, Daenerys, was machen wir mit dir? So, glaube ich, läuft das ab. Ja, schauen wir mal, was da passiert. Ich hoffe auch, dass da jetzt ein bisschen Geschwindigkeit aufgenommen wird, denn bis jetzt finde ich halt Daenerys noch so ein bisschen, okay. Also sie fällt halt irgendwie nicht wirklich auf und das war in den letzten Jahren ein bisschen, da war sie ein bisschen prominenter, glaube ich, in den frühen Phasen.
Wir wissen doch, wo es hingehen muss, oder? Das ist doch im Grunde alles nur wieder ein Umweg, dass Dany irgendwann mit ihrer Armee...
Ist es auch das, dass mich das stört, dass wir uns wieder so ein bisschen im Kreis drehen, ne?
Dass Dany mit ihrer Armee irgendwann mal...
Irgendwann. Der Tag wird kommen.
In Westeros landet. Ja. Und die Plots vereint. Das hier ist doch im Grunde wieder so ein Umweg, bis sie dann am Ende entweder mit einer feurigen Ansprache nächstes Mal die Dothraki hinter sich bekommt oder mit einer feurigen Ansprache und einem Drachen, das wird vielleicht helfen.
Oder der Drache macht die feurige Ansprache.
Ja, genau.
Aber das finde ich schon eine interessante Frage, ob sie jetzt die Dothraki wieder als neue Kämpfer akquirieren kann, durch was auch immer, oder ob sie sie verbrennt. Mhm. Also da freue ich mich drauf.
Das wird ihr neuer Sicherheitsdienst in Marine und dann oder so.
Dothraki Inc. Gut, wir springen weiter nach Marine. Und da sehen wir Varys. Und ich finde, der hat vielleicht eine meiner Lieblingsszenen in der ganzen Episode, weil er einfach zeigt, was Varys kann, beziehungsweise Condorfill zeigt, was er drauf hat. Und zwar, Wissen ist Macht. Zumindest wenn es um Varys geht, der überall seine kleinen Spione hat. Und er spricht mit dieser Verräterin. Valar ist ihr Name. Wir kennen sie aus der ersten Folge der 5. Staffel und auch so ein paar anderen Folgen, war sie auch dann zu sehen. Unsullied von Daenerys und die Second Sons in Hinterhalte geführt hat. Und von ihr will er Informationen und er macht das clever. Er macht es nicht über die Folter oder so, sondern er weiß genau, wo ihre Schwachpunkte sind, ihr Sohn, und er weiß, wie er an diese Informationen rankommt. Wie hat euch Condorphil hier gefallen?
Ich fand die Szene sehr gut und ehrlich gesagt, beim Gucken dachte ich, diese Szene ist die, worauf sich am Ende Oathbreaker beziehen wird, weil ich hätte jetzt gedacht, er schmiert ihr Honig ums Maul, macht ihr da die ganzen Versprechungen mit dem Boot und am Ende der Folge sehen wir, wie sie da irgendwo aufgeknüpft
ist. Ach echt? Das ist doch gar nicht sein Stil.
Das ja, hat er vorher schon in deswegen dachte ich irgendwie, vielleicht ist das hier so
okay. Nicht Varys.
Okay. Genau.
Hanna, wie hat es dir gefallen?
Mir hat es auch super gefallen. Ich finde, er kann es tragen, absolut. Er trägt die Szenen fantastisch.
Er kann bloß keine Lederkleidung tragen, weil es zu heiß ist. Ja. Ja, den finde ich immer so köstlich mit seinem Fächer.
Den Fan hätte ich jetzt auch gerne hier, den Fächer. Wirklich, ich finde ja auch
gerade. Aber Tyrion war gar nicht da, zu unterstreichen, dass er keinen Penis hat.
Ich wollte gerade sagen, was
mir hat irgendwas gefehlt. Ich war so verwirrt.
Aber Tyrion kriegt auch noch seine eigene schöne Szene. Aber Hanna war, glaube ich, noch nicht fertig.
Nee, und ich fand auch toll, wie er dann diesen Sack voll Silber, glaube ich, ist es nicht Gold, sondern und wenn dann so gegenhaut, das hat mir gut gefallen. Und wie du schon sagtest, er macht es einfach wirklich schlau. Er bedroht sie nicht direkt. Das ist immer so auf indirekte Art und Weise. Der Sohn ist krank und willst du nicht doch und lalala. Also das fand ich schon ganz gut. Und ich habe sie komischerweise auch erkannt. Also wir hatten ja diese eine, mir komischerweise sehr bekannte Szene, ich glaube, das war sie. Ich hoffe, dass es jetzt sie war. Wo war es Sir Barristan Selmy, der in diesen Hinterhalt gelockt wird?
Ja.
Und ich glaube, da siehst du sie relativ dominant in so einem Schnitt, wie sie so auf so einem Markt sitzt und genau, irgendwie sagt, richtig, sie sind ja da lang gelaufen, ja, oder so dieser klassische.
Oder halt, wie sie halt dafür verantwortlich ist, dass der gute White Rat war, glaube ich, sein Name, ein Anzalit am Anfang in diesem Bordell, das war, glaube ich, fast eine der ersten Szenen mit in der letzten Staffel, die Kehle durchgeschnitten bekommt und er wollte eigentlich nur mit ihr ein paar warme Stunden verbringen. Nun, es gibt da eine weitere sehr charmante Szene und zwar mit Tyrion, Missandei und Grey Worm und die auch so ein bisschen für Comic Relief da ist, denn Tyrion ist ein bisschen langweilig und er möchte gerne spielen. Tyrion möchte spielen oder möchte irgendwie reden, er möchte irgendwas machen und Missandei und Grey Worm sind einfach köstlich. Also, wir sitzen halt da und reden halt über Patrol. What I see on Patrol, ja. Also ich musste wirklich ganz schön lachen, gerade auch wie halt Peter Dinklage sich so abmüht. Komm, gib mir ein bisschen was, was können wir machen? Trinkt ihr? Nein, ihr trinkt nicht, verdammt, was können wir tun? Fand ich sehr witzig, auch wenn ich mir im Endeffekt nicht ganz sicher war, wofür war das jetzt da im Endeffekt, nur für den Witz?
Nee, sie sollten, glaube ich, zeigen, dass es sollte ja am Ende zeigen, dass sie lange Zeit auf Varys gewartet haben, bis er da seine Sachen ausgehandelt hat und fertig ist und vielleicht wollten sie Tyrion einfach mal wieder gegen irgendjemand anderen spielen lassen. Als Varys, weil vielleicht ist denen auch aufgefallen, dass das so ein bisschen eingefahren hat.
Ja, das stimmt. Andere Dynamik, ganz klar.
Ich glaube, es sollte auch so ein bisschen den Alltag zeigen. Also, dass sie wirklich jetzt sie sollen ja die Stadt regieren, wenn man so will. Und dass natürlich Varys genau seine Untersuchung fortführt, obwohl ich jetzt auch die Antwort der Untersuchung jetzt auch ein bisschen dünn fand. Also, da hätte man auch irgendwie drauf kommen können.
Ja, das ist im Endeffekt die Sklaventreiber aus Astapor, Yunkai und Volantis sind, die hinter dem ganzen Kram stecken, ne? War ein bisschen absehbar eigentlich, oder? Hat eigentlich jeder irgendwie zusammensetzen können, dieses wahnsinnig schwere Mysterium. Aber gut, sie sind jetzt auf neuem Wissensstand und Tyrion gibt auch Varys den Auftrag, dass er halt irgendwie seine kleinen Vögelchen losschicken soll in diese beiden Städtchen. Mario lacht ein bisschen.
Ja.
Und vielleicht will er ja einen Deal aushandeln oder so. Also.
Und wir erfahren natürlich auch, dass die Anzalit ja auch ein bisschen geschwächt sind. Also natürlich können sie jetzt nicht Krieg führen gegen eine der beiden oder beide Städte sogar, weil einfach irgendwer muss aufpassen. Und wir haben, ich meine, es ist ja auch wieder so die Geschichte, die sich wiederholt. Du greifst die eine Stadt an und der geht die andere wieder zurück und dann greifst du die nächste Stadt an und dann geht wieder eine Stadt zurück.
Das wurde ja auch, war das in der letzten Staffel so ein bisschen mit drin oder war es auch in den Büchern, dass halt, wenn Daenerys irgendeinen Ort verlässt, meistens es nicht lange dauert, bis da wieder der alte Standard hergestellt wird. Also Astapor wurde dann auch wieder zur Sklavenstadt, nachdem sie sie befreit haben.
Und wieder die alte Frage, warum das eigentlich alles? Du sollst doch nur nach Westeros und deinen scheiß Thron versuchen zu regieren.
Na, aber letzte Staffel waren wir sehr viel besser auf Dany zu sprechen, ich zumindest, und auf ihre Storyline im Marine. Wenn man sich erstmal damit abgefunden hat, dass das jetzt nicht gleich weitergeht nach Westeros, dann ist das schon.
Aber auch hier in Marine muss ich jetzt sagen, ich hoffe, dass dann auch nächste Woche da mal ein großer Schritt kommt. Ich finde nämlich zurzeit diese Bedrohung noch nicht so richtig zu fassen, also die ausgeht von der Rebellion. Wir haben sie halt gesehen, wie der Hafen gebrannt hat und dann ab und zu mal so ein Typ mit einer Maske. Aber irgendwie muss man wieder da auch mal ein bisschen Zunder rein, glaube ich, damit ich da etwas gespannt dazu sehe. Ich freue mich. Peter Dinklage, Condorphil, selbst Natalie Emanuel und Jacob Anderson ist, glaube ich, sein Name. Patrol. Das ist irgendwie eine interessante Konstellation von Charakteren, die wir bisher noch nicht so gesehen haben. Aber ich brauche mal wieder ein bisschen Feuer im Laden.
Ich fand aber auch in der Szene ganz schön mit Patrol, dass so du natürlich nochmal dir deutlich gemacht wird, woher sie eigentlich kommen. Ich meine, das waren Sklaven. Mhm. Beide waren Sklaven. Sie erzählt von den komischen Sexspielchen, ja. von was auch ganz schön hart war. Und ich meine, auch die Unsullied sind ja sozusagen Kampfsklaven, wenn du so willst.
Die haben nichts anderes außer soldatische Pflichten.
Also, das fand ich doch wieder auch ganz schön, dass man ja. die beiden nochmal versucht, so ein bisschen wieder reinzuholen. Ich hoffe, dass sie auch ein bisschen mehr Screentime kriegen mittlerweile.
Ich finde die ja auch sehr süß. Ich shippe die total.
Sehr schön. Miss Sun Warm.
Ja.
Rain Day. irgendwie so. Gut, dann können wir eigentlich gleich weitermachen mit der nächsten Großstadt. Und zwar geht es nach King's Landing. Und wir haben gerade über die kleinen Vögelchen gesprochen. Und da sehen wir die kleinen Vögelchen jetzt im Diensten von Qyburn, der immer so ein bisschen bisschen gruselig ist er schon, oder?
Ja, so creepy old man. Ja. Aber
mit Datteln kannst auch du ihn kaufen.
Genau. Böse Datteln. Hast du das auch gedacht? Ich dachte
nee,
so.
Nee, gar nicht.
Okay.
Woher kommt böse Datteln?
Das ist dieser Indiana Jones-Ausspruch von.
Oh Gott, in welchem Film?
In welchem war das? Im ersten, glaube ich.
Im ersten
John S. Davies, wo er da sagt, irgendwie. So.
Wo er die Dattel, oder was?
Wo er die Dattel essen will und er fängt die so in der Luft auf und der Affe hatte die schon gegessen und liegt tot da und er sagt so, böse Dattel.
Ach ja, wo der Affe vergiftet wurde.
Ja, und ich dachte auch, die Vögelchen werden jetzt hier beiseite
Nein,
geschafft.
Die sind ja
aber in Wirklichkeit werden sie gekauft mit Süßigkeiten.
Die sind ja wichtig.
Was den Creepy Old Man natürlich nur viel.
Ja, aber Qyburn hat sich definitiv als ein starker rechter Arm von Cersei etabliert, mit diesem Wissen auch.
Ja. Und ich meine, er gibt ja auch vor, zumindest von dem kleinen Jungen, den er da irgendwie die Süßigkeit gibt, auch was zu wissen über ihn. Ich meine, er weiß von der Mutter, Vater, von der Familie
Vater
irgendwie.
Den Vater umbringen lassen, das ist der Subtext im Endeffekt.
Genau,
ja.
Also das finde ich
Weil
ja
der
schon
halt seine Familie geschlagen hat, ne? Also er kümmert sich auch um seine Vögelchen, dass die halt immer brav zurückkommen und Informationen mitbringen.
Und ich finde es auch immer schön, dass Qyburn immer irgendwie so unter der Keep irgendwie rummacht.
Ja, genau. Zerließen und dann yes, Queen. Und irgendwie dann so ein bisschen bücklingmäßig dann vor Cersei kuscht.
Wussten wir eigentlich, dass seine Vögelchen tatsächlich nur Kinder sind?
Ich, also,
weil ich dachte, er ist einfach sowas.
Er hatte echte Vögel.
Papageien. Nein, ich weiß nicht, ich bin nur auch jemand, der, wenn er jemand was runterspielen will, dann sage ich auch sowas wie, ach, mein Köpfchen tut mir
ach
weh.
So,
und um es nicht so wichtig erscheinen zu lassen. Und ich dachte einfach, das wäre sein Spionagenetzwerk, dass es sich dabei aber echt um Jens handelt.
Little Birds halt.
Klein, dann. Das fand ich doch sehr, sehr putzig, dass es dann rauskam.
In dieses, wie ich finde, doch sehr, sehr atmosphärische Labor von Qyburn kommt dann Cersei rein mit ihrem Bruder, mit Jaime und dem Mountain, der jetzt als Sir Gregor bezeichnet
What
wird.
What the fuck?
Ja, Mario hat sich schon darauf gefreut, dass er offiziell endlich als Sir Robert Strong etabliert wird, aber das machen sie nicht und da haben wir eine Theorie, warum.
Also genau, Felix meinte, als wir darüber redeten, du meintest, die machen das nicht, um die Leute nicht zu verwirren, weil es ja schon einen Robert gab, nämlich Robert Baratheon.
Das Asha-Yara-Problem.
Zu viele Roberts. Aber dann belasst es doch beim Sir Strong. Ihr habt einen der witzigsten,
Sir Hulk.
Einen der witzigsten Namen hier und ihr verpulvert das komplett.
Ja, ja.
Wir wollten doch nicht viel, wir wollten doch nur Sir Strong.
Dann nennen ihn doch Sir Richard Strong oder so, who cares?
Ja, eben. Aber vielleicht ist jetzt Sir Gregor Strong, wer weiß.
Ja, vor allem, ich finde, das macht es ja auch ein bisschen, ich fand es ja ganz schlau auch in den Büchern, dass sie ihm einen anderen Namen geben, um halt Qyburn und seine Magic
genau.
Shit.
Um nichts, seine Experimente
genau.
dann nicht
ja,
offiziell.
Also diese Bestätigung, das ist tatsächlich der
genau,
Mountain.
Genau, und das
ja,
finde ich macht überhaupt keinen Sinn.
Na,
obwohl.
Jaime erkennt ihn ja auch wieder. Gibt es ja auch so eine lustige Szene, wo er dann sagt: Versteht er mich überhaupt? Dieser fiese Blick. Also, okay. Ich gehe lieber zurück. Nicht, dass er mir noch den Kopf abreißt. Und da fand ich sehr interessant, dass halt Jaime auf einmal so richtig auf Krawall gebürstet ist. Er will ja hier, zack, Sir Gregor soll Sept of Baelor und den High Sparrow zerquetschen. Und Cersei, das ist Quatsch. Das ist zu riskant. Der hat so viele Anhänger. Wir müssen einen anderen Weg gehen. Und dann kommt, was du gerade erwähnt hast schon, mal wieder ein Trial by Combat ins Spiel.
Da habe ich mich so ein bisschen gewundert, weil ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Weil das ist ja so eine. Okay, man kann nicht wirklich von der Trennung von Staat und Kirche reden, aber ich würde sagen, dass das Justizsystem mit Trial by Combat und so, obwohl das ist ja auch schon von den Göttern irgendwie. Aber
ja.
Man kann doch, du kannst doch nicht den. Ich weiß nicht,
das Tyrion's, wir erinnern uns an Tyrion's Trial, da war es ja auch in the eyes of God and man, also
genau.
Dass sozusagen die Götter doch überall wachen und das halt gutheißen, wie dieses Trial da abläuft. Von daher ist halt dieses Trial by Combat schon eine legitime Möglichkeit, seine Unschuld zu beweisen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass du halt freigesprochen wirst. Und wenn Cersei jetzt vor dem nächsten Trial steht, dass ihr definitiv gemacht werden wird, der nächste Prozess, dann sieht sie hier sicherlich eine sehr gute Chance, einfach Sir Gregor als ihren Stellvertreter loszuschicken und ihn für sie kämpfen zu lassen.
Aber das ist ja haben wir ja trotzdem eher gesehen bei Anklagen, die irgendwie jetzt so greifbare Sachen wie Mord oder irgendwelche Gesetzeswidrigkeiten waren. Und was ihr aber ja vorgeworfen wird, ist ja irgendwie so ein Verfehlung vor den Göttern vor allen Dingen?
Nee, ich glaube,
das auf dieselbe Stufe?
Er wird doch auch der Königsmord vorgeworfen an Robert. Dieses Vergiften, das Vergiften des Weines.
Ja, okay. Und ja, ich habe mich da jetzt wahrscheinlich irgendwie auf die Inzest-Sache konzentriert, gedanklich.
Ja, die hat sie ja nie bestätigt, das ist ja das Ding.
Ja, genau.
Das ist ja noch frei. Also das hat sie ja wirklich für sich behalten. Das ist,
ja, dann nehme ich das alles zurück.
Ja, ist ja nicht weiter wild.
Dass Jamie so auf Krawall gebürstet ist, würde ich jetzt einfach zurückführen auf seine letzte Szene mit dem Sparrow, dass er immer noch ein bisschen grantig ist, dass er da nichts tun konnte. Deswegen würde ich das jetzt so interpretieren, dass er halt sagt, nein, geh hin und töte ihn. Und da ist ja auch Cersei sehr ungewöhnlich für Cersei, neue Cersei, überlegt, dass sie halt sagt, nein, es gibt zu viele, die der Sparrow hat.
Oh. Auch, und mein Robert Strong kann dagegen nichts machen.
Du sagst neue Cersei, aber wir sehen auch ein bisschen alte Cersei, oder? Weil sie sagt dann, ich möchte alles wissen, was über mich gesagt wird.
Aber das ist neue Cersei für mich, weil sie einfach schlauer rangeht. Ich meine, das ist ganz ehrlich, die kleinen Vögelchen waren ja die von Varys, weil er halt schlau damit ranging. Er ging mit Informationen, aber sie ist ja ganz klar, Power is Power. Mhm.
Und ja, nicht Information das, nee, is das power. Ist ja genau das. Das ist ja Power is Power. Dann das auch zu enforcen, wenn nur über dich geredet wird, das ist sehr altes Cersei, finde ich.
Das ist wieder altes Cersei, aber dass sie überhaupt die Informationen einholt.
Ja, dass sie nicht so einen Schnellschuss macht. Das stimmt, da ist sie ein bisschen überlegter
jetzt. Genau. Ja. Und ich finde, es erklärt auch wieder, warum wir in der letzten Szene diese schöne Szene hatten, wo doch der Markschreier da so an die Wand geklatscht wurde von dem Mountain.
Naja, kommen wir dann noch ganz kurz zu diesem kleinen Small Council Meeting. Wer ist der Beste? Parcell oder Mace Tyrell?
Das ist alles egal. Wir haben den ersten Fart-Joke, den ersten Poops-Gag gehabt in Game of Thrones. Mehr habe ich gar nicht mitgenommen.
Ich fand es irgendwie sehr seltsam beim ersten Mal gucken. Also Parcell mosert über Sir Gregor und dann kommt er da rein und hat sichtlich Angst vor ihm und lässt einen fahren. Was ist denn da los? Gut, er ist nicht mehr der Jüngste, aber das war irgendwie, wie habt ihr die Szene wahrgenommen? War das für euch?
Ja, vor allem, sie kommen auch rein mit super seltsam? Viel Lärm und er redet weiter, wo du wirklich denkst, gut, er kann schlechte Ohren haben, weil er irgendwie 100 Jahre alt ist. Aber ich fand, es war ein bisschen zu stark aufgetragen, für meine Meinung. Auch gerade die letzte Szene, die halt doch sehr lange, finde ich, auf Cersei und Jaime und dem Mountain innehält. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich liebte ja immer diese Diskussionen im Small Council. Aber im Endeffekt fand ich es auch eine relativ gute Retour von hier, wie heißt er, der
Onkel Kevin.
Kevin Lannister, genau, richtig, ja.
Hat er gut gemacht.
Ian Gelder, ja, den haben wir jetzt mal wieder gesehen. Bildet jetzt so ein neues Duo mit Olenna, ne? Und auf der anderen Seite haben wir das andere Power-Duo, wenn man es so nennen kann, die beiden Lannister-Zwillinge. Und das finde ich eigentlich mal irgendwie mal wieder ganz cool, die zusammen zu sehen, weil die haben sich ja lange Zeit sehr viel in den Haaren gehabt irgendwie. Und jetzt bilden sie halt diese neue Front und wollen halt mit rein in diesen Small Council, dürfen aber nicht mitspielen. Wie schade.
Ich fand es von Olenna nicht ganz so clever vielleicht.
Sie hat sehr offensichtlich
gestichelt, ne? Sie war stichelig und so, aber ich glaube, da hätte man auch cleverer in dieser Situation vielleicht vorgehen können. Weiß nicht.
Aber
von
ihr
muss da noch was kommen.
Aber sie ist zurück, Diana Rigg ist zurück. Und wie gesagt, Mace Tyrell, wenn ihr es nochmal anguckt, achtet einfach auf ihn, wie er permanent über den Kopf nach links und rechts dreht, weil er nicht weiß, was gerade passiert und eigentlich komplett fehl am Platz ist. Also ich mag ihn wahnsinnig
gerne. Ja, ich auch.
Tumpen Menschen.
Ich liebe auch, wenn er so kleine Schritte macht und dann so weghoppelt, so ungefähr.
Ja, genau. Ja, dann haben wir noch eine Szene in King's Landing, und zwar, das ist Tommen beim High Sparrow. Und hier zeigt es mir wieder, dass Tommen sich wieder dolle, ach ja, ist ein süßer kleiner Junge, aber er richtet sich wieder so krass nach der Pfeife von High Sparrow.
Es war eine lange Szene, aber eine gute, weil man genauso gemerkt hat, er kommt da irgendwie 3 Meter groß rein mit seinen Mannen und haut dann mal mit seiner Königsfaust auf den Tisch. Und dann merkst du so langsam, wie dieser gelassene alte Mann ihn so um den Finger wickelt. Ja. Das war schon sehr, sehr gut.
War natürlich gut gespielt von Jonathan Pryce und auch wieder von Dean Charles Chapman. Aber Hannah, ich frag dich, ist es wieder ein Stück weit frustrierend, dass Tommen weiterhin sehr schwach bleibt? Oder rechnest du gar nicht mehr damit, dass er irgendwann überhaupt nochmal den Schritt nach vorne macht?
Also für mich war das der Schritt nach vorne. Und ich finde, es macht auch ziemlich deutlich, dass er gegen die ja, auch den Wortwitz, das war ja schon sehr genial, was der Sparrow ihm da entgegenwirft. Und dass er auch so, ne, seine Knie und er ist so alt und schwach. Und dann schätzt er ja auch in seiner Ansprache zumindest Cersei sehr toll und die Liebe der Mutter. Und er schafft es einfach wirklich perfekt, ihn um den Finger zu wickeln. Und somit kann ich das eigentlich abschließen für mich. Er hat es versucht, Tommen, ne, seine Macht auszuüben und hat es aber komplett nicht geschafft.
Gibt es jetzt Beef zwischen Tommen und Cersei, weil Tommen jetzt doch wer vom High Sparrow beeinflusst ist? Und Cersei euch das anderes will, und zwar den Tod vom High Sparrow?
Ich glaube, beide werden ihre Agenda weiter verfolgen. Ich glaube nur, dass Tommen jetzt erstmal ab ist, wirklich seine Königsmacht auszuüben, die wir ihm vorgeworfen hatten, warum er sie nicht ausüben kann, um seine Frau zurückzuholen. Ich meine, die Queen ist ja immer noch da.
Mir geht es gerade nicht aus dem Kopf mit dem Trial by Combat. Denn wenn es wirklich dazu kommt,
ja.
Wen glaubt ihr denn, würde die Kirche ins Rennen schicken? Weil könnten die auch sagen, Tommen, Herr König, machen Sie mal? Nee, oder müsste der zustimmen?
Marjorie
gegen den Mountain. Ich glaube, der müsste sich schon. Ich habe eine Vermutung, aber ich sag's nicht. Das wäre ein zu großer Spoiler.
Warum weißt du denn das?
Ich habe eine Vermutung, und das wäre halt krass, wenn sie es machen. Und ich glaube, einige wissen, welche Richtung ich gehen will, aber das wäre halt so ein Fantraum, glaube ich, für viele. Ich kann es nicht sagen.
Also ich fand die Szene schön, ich fand sie war auch brillant geschrieben. Hat mir gut gefallen.
Oder aber, der High Sparrow geht selber in den Ring und das Ganze, was wir hier, oh mein Rücken, der tut nur so. Und in Wirklichkeit ist er voll der Kung-Fu-Meister.
Oder so ein Power Ranger-Superroboter, der auf einmal ganz viele Sparrows an seinen Seiten kommt.
Das ist total unrealistisch, Felix. In Wirklichkeit ist er ein Kung-Fu-Meister und das ist alles ein großer Akt, den er da und kloppt dann den Mountain irgendwie von allen Seiten schnell.
Ein kleines Detail noch, Tommen ruft lautstark I am the King und da gibt es so eine Szene, ich glaube in den alten, älteren Staffeln, wo halt Tywin zu jemandem sagt, jeder, der sagen muss, dass er der König ist, ist kein König. Mhm. Der kann das nicht. Fand ich irgendwie ein schönes Detail, wieder diese Referenzialität, fand ich gut. Aber ich bin auch hier dafür, dass King's Landing gerne jetzt wieder mehr Fahrt aufnehmen kann. Wir haben jetzt langsam alle Positionen geklärt. Wir wissen, wo jeder ist. Olenna ist zurück. Kevin ist auch noch irgendwo mittendrin. High Sparrow hat jetzt Tommen ein bisschen eingewickelt und Cersei will wieder an die Macht. Ich glaube, wir könnten es hier auch mal wieder einen größeren Knall vertragen.
Oh Gott, Ich glaube, mir ist gerade eingefallen, was du meintest eben.
Ich glaube nicht, weil das, was ich im Gedanken habe,
ist das so bücherlich?
Das ist büchermäßig.
Okay. So, ja. Oh Gott. Wir haben Loras so lange nicht gesehen. Ach, oh nein.
Also mit Loras mal abwarten.
Wenn der Mountain Oberyn und Loras platt macht, dann, boah.
Also, wir warten mal ab. Ich denke, es könnte alles noch sehr interessant werden. Springen wir fix nach Braavos, die Zeit drängt. Das geht eigentlich auch relativ schnell. Arya ist auf der nächsten Stage. Also sie hat ein neues Level erreicht im House of Black and White, kriegt immer noch auf den Deckel und ich bin dann aber sehr froh, dass diese Trainingsmontage wahnsinnig flink vorstatten geht und sie dann ihr Augenlicht im Endeffekt relativ fix zurückbekommt und anscheinend schneller zum No-One wurde, als wir gedacht hätten, oder? Mario, ging es dir zu fix oder hast du gedacht, ja, ist okay so?
Nee, ich fand die Trainingsmontage ehrlich gesagt ganz cool. Da hätte man echt unterlegen können.
You're the best. Die hatten aber auch gute Musik in dem Moment. Das war zwar leider nicht 80er-Pop, aber
Das war echt cool. Aber ich war so ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, die tauschen sich jetzt ständig. Da steht immer nur einer hinter ihr und dann tauschen sie die Gesichter. Aber einer ist ja dann doch noch The Wave und einer ist doch Jaqen. Ich dachte, das hätten sie jetzt so ein bisschen verschwommener als Kollektiv dargestellt, aber dann habe ich mich in der letzten Folge vielleicht auch ein bisschen verschaut. Nee, ich fand es ganz gut. Ich weiß noch nicht, wie ich es finde, dass sie das Augenlicht wiederbekommen hat, ehrlich gesagt.
Das Pacing ist so ein bisschen komisch.
Da bin ich mir immer noch nicht sicher.
Also ich habe auch immer noch ein großes Problem mit der Zeiteinteilung. Ja. Wie lang war sie jetzt auf der Straße? Wie lange ist sie jetzt da unten? Wie lange dauerte diese Trainingsmontage? Waren das jetzt 3 Tage? War es länger, war es kürzer? Ich weiß es nicht. Bin ich froh, dass es vorbei ist, dass sie wieder sehen kann? Ja, total. Ich finde, es hat super funktioniert. Ich bin happy, dass sie wieder sehen kann. Und es kann weitergehen. Und ich bin sehr gespannt, wo geht jetzt Arya hin? Was ist ihr Auftrag? Sie hat ihre Liste, klar, die sie eigentlich nicht haben darf. Was macht sie jetzt?
Das war auch die Sache. Die hat jetzt noch 3 Leute auf der Liste. Hat sie jetzt nur die weggelassen, die schon tot sind? Oder? Weil es waren noch Cersei, Gregor und Walder drauf.
Ich finde es übrigens interessant, wie Game of Thrones jetzt in der 6. Staffel immer wieder Namen ins Spiel bringt und die oft auch wieder auftreten. Also in dieser Episode wird auch Rickon erwähnt von Arya, als sie über ihre Brüder spricht. In den Episoden davor waren auch so ein paar Dinger. Und hier werden jetzt auch wieder Namen gedroppt. Walder Frey, Gregor, Sir Gregor, The Hound wird auch erwähnt. Also es gibt so ein paar Dinge, wo ich sage, ist das vielleicht schon etwas Foreshadowing, etwas Anteasen?
Also du glaubst, der Hound lebt noch?
Wir haben ihn ja nicht wirklich sterben sehen.
Ah, komm schon.
Was denn?
Ich frage mich nur, sollte das andeuten, dass sie im Grunde wieder hier bescheißt? Was ja nicht sein kann, weil sie ja den Drink dann genommen hat. Weil es gibt doch, da waren doch noch mehr, da war doch noch der Henker da, wie hieß der?
Cameron Trench war auch drauf.
Genau.
Aber Alan Payne haben sie...
Der Schauspieler ist gestorben. Der ist aber gestorben, ja. Das heißt ja nicht, haben sie gesagt, dass die Figur tot ist?
Der hat ja noch so den Tickler und so, oder war das nur im Buch?
Ja, den Polle war, den hat sie ja auch getötet. Das war ja der, den sie mit Needle dann erstochen hat. Something Wrong With Your Leg Boy, wo er dann, der halt den einen Typen da...
Aber sie erwähnt doch auch deinen Hound, deswegen erwähnt sie ja nicht nur die Toten, beziehungsweise die Lebenden.
Sie sagte vom Hound, dass er auf der Liste war, aber dann irgendwie nicht mehr.
Also ja. Deswegen macht das irgendwie, also die Aufzählung der wenigen Personen, finde ich schon, gebe ich dir absolut recht, das war irgendwie weniger als sonst.
Ja. Ja, und warum hat sie den Trent nicht...
Zum Beispiel.
Aber den hat sie ja getötet, deswegen ist er von
der Liste. Ja, aber den Hound erwähnt sie ja, den sie ja eigentlich auch getötet hat. Eigentlich.
Ja, wie gesagt, lag halt sehr schwer verletzt da an diesem Berg.
Die Sache ist, ich glaube nicht, dass sie Needle vergräbt und nicht wieder ausgräbt. Das ist Chekhovs
Needle.
So ein bisschen, ja. Die können nicht einfach Needle vergraben und das war's.
Ja.
So eine ikonische
Waffe. Nein, Arya muss ja sozusagen noch den Kampf der Starks weiterführen. Ist ja ganz klar. Sie wird ja jetzt nicht einfach No One im Tempel bleiben.
Ich finde das gut. Ich glaube, wir haben alles dazu gesagt. Du hast gerade gesagt, Kampf der Starks oder Kampf für die Starks, nennen wir es so. Es ist nämlich ein schöner Übergang nach Winterfell. Übergänge sind generell mal so noch vielleicht so ein Stichwort in dieser Episode, die mir oft nicht so ganz gut gefallen haben, aber es gibt ein paar, die ganz gut funktionieren. Zum Beispiel Varys and the Little Birds, da gab es einen Übergang von Meereen zu Qyburn. Und jetzt hier kriegt Arya ja am Ende dieses Gift, kann man schon fast sagen, oder könnten mal einige glauben, dieser Trunk. Aus der letzten Staffel gab es ja auch diese Folge The Gift. Und wir springen nach Winterfell, wo es auch ein Gift gibt, aber ein Geschenk, und zwar für Ramsay. Und Mario, du hast letzte Woche noch gesagt, er hat keinen mehr, den er foltern kann. Und ich zitiere dich. Was nun?
Genau. Ach ja.
Da haben wir ihn wieder. Leicht gewachsen. Rickon Stark, gespielt von Art Parkinson. Und die gute Osha, da muss ich spicken, gespielt von Natalia Tina, die wir seit 2 Staffeln nicht mehr gesehen haben. Ende der 3. sind sie, glaube ich, reingehauen, oder? Kann das sein? Ich bin mir ziemlich sicher. Und die sind halt zurück, wurden von dem guten Small John Amber, wurden sie zu Ramsay gebracht, der halt im Austausch dafür Hilfe haben will, falls die Whitelings irgendwann den Norden noch mehr angreifen.
Der hat auch ganz schön Cojones gehabt, ne?
Der war ziemlich forsch.
Also, wenn er schon weiß, was Ramsay für ein Bastard ist.
Dean S. Jagger, und ich fand ihn eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Er wusste alles, hat ordentlich vor sich hingeflucht, mal ein Fuckers da, ein Kant hier. Also es ist jetzt nicht
Bruce
besonders,
Bolton
nicht besonders jugendfrei. Ja. Oh. Hannah, Erstvorsitzende des Bruce Bolton Fanclubs von Deutschland, hat sicherlich eine Träne verdrückt. Aber ich fand ihn eigentlich ziemlich cool. Aber ich war so ein bisschen traurig, dass er jetzt auch böser ist. Zumindest scheint es so. Oder kommt da noch was?
Also erstmal macht es auch wieder deutlich, dass die Ambers halt relativ einflussreich sind. Also es ist einfach eine sehr dominante, ich glaube wahrscheinlich sehr viele Kämpfer haben sie auch. Und sie sind halt genau ganz im Norden.
Und sie fühlen sich auch so ein bisschen wild und unzähmbar an. Er sagt ja auch, er kniet nicht nieder. Und das machen ja auch eigentlich Whitelings nicht. Also das sind ja keine Nilas. Und da fand ich irgendwie sie sind ja im höchsten Last Hearth, heißt glaube ich. Also der letzte Herd ist ihr Zuhause. Und diese Nähe zu der Wall und zu diesen Whitelings, die immer da wieder raiden, ist schon da. Und dadurch sind sie geprägt, genau was du gesagt hast.
Und man kann ja auch verstehen, dass wenn du dich wirklich auch schon seit 1000 Jahren mit den Whitelings irgendwie auseinandersetzt, die immer wieder rüberkommen und deine Länder überfallen, deine Leute umbringen, dass du einfach absolut nicht mit denen irgendwie zusammenarbeiten willst. Also ich finde, das wurde nochmal deutlich, wie gespalten der Norden ist. Und auch dieses We do not kneel und I won't kiss your ring und so fand ich toll. Vielleicht ein kleines Callback auch an das Spiel von Telltale.
Ja, ja.
Oder? Da musste ich sehr dran denken.
Stimmt.
Hattest du gekniet und hast geküsst oder nicht?
Gute Frage, ich glaube nicht.
Ich habe es getan.
Ja?
Ich finde es immer noch scheiße, dass ich es getan habe.
Nee, ich glaube, das war Roderick, ne?
Oder war das der Kleine, der Jüngere?
Ja, nee.
Ethan.
Entschuldigung, Mario. Shoutout an alle Gamer da draußen, ihr habt vielleicht gerade gewusst, über was wir gesprochen haben. Entschuldigung an all diejenigen, die sich jetzt durch Mario vertreten fühlen. Zurück zu der Szene. Wir sehen dann auch den Kopf von Shaggy Dog. Der nächste Direwolf ist tot. Was soll denn das?
Ja, da gab es ja so wilde Theorien, dass irgendwie der Kopf zu klein sei, dass es gar nicht in Direwolf sei. Habt ihr daran auch gedacht? Fandet ihr, der war zu klein?
Ich habe eigentlich erstmal an Greywind gedacht, der auf den Körper von Rob genäht wurde bei der Red Wedding, nachdem die gefeiert haben. Was auch ein ziemlich verstörendes Bild war, was ich auch so schnell nicht vergessen werde.
Fand ich im Buch schon ganz unheimlich.
Ja, ja. Und jetzt hier dachte ich auch so, verdammt, den nächsten, die ganzen Direwolves, also Lady von Sansa wurde getötet, Greywind, Shaggy Dog, wir wissen, dass Nymeria von Arya irgendwo noch unterwegs ist, wurde freigelassen und natürlich, dass Ghost noch am Leben ist.
Die hat bestimmt am Ende der Staffel oder so einen Jurassic Park T-Rex-Moment, wenn irgendjemand auf...
Weißt du, Nymeria jetzt, der Direwolf von
Arya. Ja, genau, Arya, irgendjemand geht auf Arya los und dann kommt sie so.
Gut möglich, ja. Ich habe eine lustige Theorie gelesen, dass vielleicht jetzt so durch diese Direwolves und Stark-Kinder, dass da eine Verbindung irgendwie ist und dadurch, dass jetzt Shaggy Dog gestorben ist, Jon wieder am Leben ist. Ist das zu weit hergeholt? Ist das zu verrückt? Könnt ihr euch das vorstellen? Also ein Direwolf wurde geopfert dafür, dass ein Stark, wenn wir denn mal davon ausgehen, dass Jon ein Stark ist, ein Stark-Bastard, wieder zurück ins Reich der Lebenden kehrt? Oder ist das zu groß, dieser Sprung? Ich bin da auch sehr zweifelhaft, aber ich würde es gerne von euch.
Dann hätte Rob ja auch wieder zurückkommen können im gleichen Moment, wo sein Hund, oder?
Ja, es gibt es haben auch welche geschrieben, unter meiner Review fand ich auch sehr interessant, und zwar als Lady geopfert wurde von Sansa, ich glaube in der ersten Staffel war das, da ist Bran wieder aus seinem Koma aufgewacht. Und also, dass da wieder ein Direwolf gestorben ist und einem der Stark-Kinder etwas widerfahren ist.
Also wenn es noch nicht mal der korrespondierende Hund ist, ja, und wenn da nicht mal ein Zauberspruch gesprochen wurde, entschuldige, ich weiß, es ist Fantasy, ja, aber es muss Regeln haben,
okay, ein bisschen. Nee, ich kann das absolut verstehen, ich wollte es nur mal in den Raum werfen.
Nee, ich finde ich wieder nicht gut, die Theorie, glaube ich. Aber ich meine, dass da irgendwas mit Ghost vielleicht am Laufen ist, was wir nicht wissen. Bezüglich, hatten wir schon erwähnt, bei der Wiederauferstehung, da war das so ein bisschen verdächtig, aber weiter würde ich mich jetzt noch nicht aus dem Fenster lehnen wollen.
Okay.
Was ich sehr schön fand mit dem Wolf, war auch die Geschichte, die du ja auch angesprochen hattest, Mario, dass man ja eigentlich nie genau weiß, wer das eigentlich genau ist. Du kannst mal behaupten, das ist Sansa, du kannst mal behaupten, das ist Rickon, aber keiner weiß ja, ob er es wirklich ist oder nicht. Klar, ein paar kennen ihn persönlich, aber die meisten halt nicht. Und dass jetzt also der Kopf des Direwolves ist so der Beweis, dass es Rickon, das fand ich schon, das hat mich echt schon
gar nicht Rickon, der war viel zu alt.
Nein, also ich fand es sehr, sehr schön, aber Rickon durfte wieder nichts sagen.
Wahrscheinlich ist vertraglich festgehalten.
Das ist wie Maggie Simpson.
Genau. Und immer, wenn man was sagen will, Augenblick, ich habe eine Idee.
Aber er hat so eine wunderschöne Singstimme.
Ja, genau, richtig. Ja, jetzt
das Einzige, was ich mich jetzt natürlich befürchte, ist, dass wieder natürlich Ramsay da jetzt irgendwie umfoltern wird. Und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
Ja,
also,
aber
ich überlege sowieso, was Ramsay jetzt machen wird.
Vielleicht, weiß ich nicht, wenn er nicht weiß, was für ein Bastard Ramsay ist, dann könnte er ja auch versuchen, einen anderen Weg versuchen zunächst. Ich weiß nicht, inwiefern er von Ramsay weiß, was er gemacht hat.
Rickon?
Ja.
Ich glaube, Rickon macht gar nichts.
Ich glaube auch nicht.
Das ist ein Bauer auf dem Schachfeld.
Ja, aber dann hätte er noch ein...
Ich glaube, er ist
Druckmittel. Ist er ihm jetzt... Ja.
Gegen Jon, weil Ramsay hat ja immer noch den Plan, Jon Stark zu töten. Also Jon Snow, besser gesagt. Weil er halt als Bastard legitimiert werden könnte als Richter Stark. Und dadurch wäre eine Bedrohung für seinen Herrschaftsanspruch von Winterfell, also dem von Ramsay. Also würde er versuchen, jetzt Jon aus der Reserve zu locken mit Rickon, dann Jon töten und dann Rickon töten. So ist, glaube ich, die Idee. Und deswegen sehe ich auch einfach nur diesen Kampf schon irgendwie so ein bisschen brodeln und diesen Konflikt, dass Jon natürlich alles dafür tun wird, um seinen, sagen wir mal, Halbbruder zu befreien. Wenn es denn soweit kommt.
Ja.
Oder? Hanna, gib den Daumen. Ich glaube, das können wir auch so stehen lassen. Oder habt ihr noch eine Idee? Verdammt, diese verdammte Zeit. Immer wenn wir über Game of Thrones sprechen. Gut, wir machen ein schnelles Fazit. Ich leg los. Ich habe 4 Sterne gegeben bei der Review. Ich glaube, im Endeffekt hätte ich gerne so 3,5 gegeben, weil es könnte mich am Ende so ein bisschen in den Hintern beißen, dass ich hier genauso viele Punkte vergeben habe wie bei der ersten Folge dieser Staffel. Ich fand sie gut. Ich fand auch, dass das Tempo mal ein bisschen rausgenommen wurde, vollkommen in Ordnung. Mir ist aber aufgefallen, dass einige Handlungsstränge halt zur Zeit so etwas nebensächlich erscheinen und andere eine höhere Priorität haben gefühlt. Also alles mit Jon Snow ist sehr wichtig und zum Beispiel bei Daenerys und Meereen und King's Landing, auch wenn ich da die Charaktere sehr gerne habe und die Schauspieler, Ich hätte da gerne jetzt irgendwie mal den nächsten Schritt jetzt in der vierten Folge. Wenn der jetzt ausbleibt, wäre ich ein bisschen ungeduldig. Vielleicht bin ich auch generell etwas zu ungeduldig, weil die Staffel ja so stark angefangen hat. Aber ich würde mich freuen, wenn es in die Richtung geht. Ich möchte meinen, dass Daniel Sackheim einen ordentlichen Job gemacht hat als erstmaliger Regisseur für Game of Thrones. Man merkt aber, dass da noch nicht so ganz das Gespür da ist wie bei den anderen. Also gerade bei den Übergängen ist es mir aufgefallen, die letzte Woche einfach wesentlich runder waren.
Es war auch ein bisschen safe von den Back-to-Back-Shots. Also du hattest da immer diese typischen im Rücken Kamera und
es war auf Nummer sicher. Genau. Man hat aber gemerkt, dass er halt diese Dialoge sehr gut ausgearbeitet hat und gut eingefangen hat, von dem es ja sehr viele gab in der Folge. Ich fand Tower of Joy ziemlich cool im Endeffekt, hat sich gut aufgelöst und ich glaube, da haben wir noch nicht das Ende gesehen. Da bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und ich freue mich natürlich zu sehen, wo es denn jetzt auch, also wie es denn jetzt zum Beispiel mit John und Rickon weitergeht, weil das war ja schon eine kleine Überraschung, dass er jetzt wiederkommt. Und von daher gibt es einige Sachen, denen ich gespannt entgegenblicke in der nächsten Episode, wenn es dann soweit ist. Mario.
Ja, ich 3,5 hätte ich auch gut gefunden. Da würde ich auch mitgehen, bin ja bei den anderen Bewertungen von dir auch mitgegangen. Beim Regisseur bin ich dir ja eben schon reingegrätscht, aber war in Ordnung, absolut. Ja, handlungsmäßig, wie gesagt, also das mit Sam und Gilly hätte für mich nicht so lang sein müssen. Alles andere steht gerade wieder so ein bisschen auf den Startlöchern. Dass es jetzt ruhiger wird nach den ersten beiden Folgen, finde ich okay. Aber sie haben doch ein bisschen doll auf die Bremse gedrückt, glaube ich. Also es war ein bisschen viel, also nachdem man die ersten zwei Folgen so wow war, war das jetzt wirklich so ein bisschen viel. Und ja, ein bisschen enttäuscht auch, wie das jetzt vielleicht in Winterfell sich entwickelt hat. Oder dass man auch vielleicht ahnt, wo so verschiedene Sachen hingehen. Übrigens, wenn ich hier irgendwelche Theorien spanne, ich bin der aller blauäugigste hier. Felix hörte ja vielleicht öfter mal sagen, nee, da mache ich jetzt keine Theorie zu, weil er die Bücher gelesen hat und Hannah ist da auch ein bisschen zurückhaltender. Ich kenne nur die Serie, habe die sogar nur einmal gesehen und nicht mal besonders aufmerksam, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Wenn ich hier rumspinne, braucht ihr nicht Angst haben, dass das Spoiler ist.
Ich kann auch von mir sprechen, Blödsinn. Ich versuche Acht zu geben, dass ich halt nicht Sachen sage, die aus den Büchern vielleicht schon weggenommen werden. Also ich bin ziemlich sicher, dass ich heute einfach nur Sachen gesagt habe, wo ich selber nicht weiß, was passiert. Das sind einfach nur Gedankenspiele von mir, weil wir können es auch gerade erstmal gar nicht mehr wirklich wissen. Und Hannah, du nickst gerade auch schon, du siehst es ja da auch ähnlich.
Und ist euch aufgefallen, es gab keine stillen Credits, trotz der Endszene mit dem Aufhängen.
Nee, das stimmt. Ja, es war Musik dann da.
Ja.
Es gab ja auch den Mic Drop von Jon Snow. I'm out, my watch has ended. See you later.
Ich gebe euch absolut recht in allem, was ihr gesagt habt. Vielleicht noch eine kleine Sache, wo ich mir Gedanken zugemacht habe. Klar, muss es auch ein paar Füller-Episoden geben, die ein bisschen jetzt auf die Bremse treten. Und ich glaube, uns ist das einfach hier extrem aufgefallen wegen dem Tempo in der letzten Episode. Ne? Das ist natürlich immer so ein bisschen, ja, dann fällt es halt besonders auf. Was ich ein bisschen schade fand, ich fand natürlich am spannendsten eigentlich die Tower of Joy-Geschichte. Und dann würde ich potenziell die immer eher ans Ende der Episode packen als an Anfang.
Da kannst du noch ein bisschen kaschieren.
Deswegen. Und ich glaube auch, dass wir sie noch positiver empfunden hätten, hätte es nicht geendet mit John, sondern mit dem Tower of Joy. Mhm. Und da den Cliffhanger reinzusetzen, wenn er hochläuft und hier Bran versucht einzugreifen oder nicht. Das hätte bei mir zumindest simpel funktioniert. Also, dass du immer die spannendste Szene potenziell an Ende packst, einfach weil du dann mehr ab dir rausgehst. Klar ist die John-Geschichte auch nicht unspannend, da wir aber nicht wissen, wo er hingeht, ist es so ein bisschen Also er könnte jetzt auch erstmal wirklich nach Moldtown gehen oder irgendwie im Gift rumlaufen oder so. Also ich meine, wir wissen es einfach nicht. Ne? Wir wissen auch nicht, wen er mitnimmt. Hätte er jetzt zum Beispiel Davos und Melisandre mitgenommen, hätte ich gesagt, okay, das wäre vielleicht noch ein bisschen, hätte ich mir es noch besser vorstellen können. Aber nur so viel von mir. Ansonsten fand ich, wie gesagt, es muss auch mal eine ruhigere Episode geben. Ich fand, da waren sehr, sehr starke Szenen mit bei. Sam und Gilly natürlich komplett nicht mein Ding. Ich fand auch diese Comic Relief Geschichten, zum Beispiel Tyrion mit Patroll, hätte ich auch eher weggelassen in so einer ruhigeren Folge. Also da, finde ich, hätte eher noch ein bisschen Druck reingehört zu Marine. Ansonsten
ein bisschen Dringlichkeit vielleicht, ne? Dass irgendwie gerade die Situation wirklich nicht zum Spaßen ist. Obwohl, es gehört natürlich zu den Charakteren dazu. Es ist eine schwierige Balance, die man da finden muss. Ne?
Und wie wir es ja, glaube ich, auch deutlich gemacht haben, es ist jetzt wirklich einfach spannend, wo die Steinchen hingestellt wurden und was jetzt passiert. Wir wissen es ja
auch müssen, nicht. Sie könnten jetzt schon gerne diese Ernte einholen. Vielleicht wäre es ein bisschen früh. Vielleicht wollen sie noch ein bisschen warten, bis es etwas mehr gewachsen ist. Und gehen jetzt wieder schrittweise vor. Aber wer weiß.
Aber nicht auch in der dritten Staffel, mit Sack of Astapor, war das nicht auch die vierte Folge?
Wenn, dann war Astapor vierte Staffel.
Das mit dem, wo Dani den Drachen verkauft.
Ja.
Das war die vierte?
Ich glaube, das war die vierte.
Nee, das war die dritte.
War das die dritte schon?
Ja.
Okay, ja, kann sein.
Ich dachte immer, das war die 304. Also man könnte ja auch einen kleinen Höhepunkt in der 4 machen.
Weiß ich nicht.
Wir wissen es nicht. Okay.
Aber was ich nicht okay finde, man kann nicht so einen harten Hund wie den Euron Greyjoy
Der kommt noch.
Und dann die ganze nächste Folge nicht mal dorthin zurückgehen.
Du bist nur sauer, weil Pike im Vorspann war und deine Erwartungen in die Höhe geschraubt wurden.
Lass mich.
Okay, ganz schnell noch, Game of Thrones, die sechste Staffel könnt ihr immer montags jetzt bei Sky Online sehen. Für 9,99 € im Monat könnt ihr euch diesen Service ins Haus holen. Da gibt es auch alle alten Staffeln von Game of Thrones zu sehen. Uns könnt ihr erreichen über podcast@serienjunkies.de. Hinterlasst uns Feedback oder eigene Meinungen und Dinge, die euch aufgefallen sind, die uns nicht aufgefallen sind. Ihr könnt uns aber auch direkt auf Twitter belästigen, unter anderem die Hanna bei, oder unter dem Handle. So
genau, at MediaWhore, MediaWhore. Und ich, Mario?
At FireWalkWithMe mit 2 E am Ende.
Genau, und mich findet ihr unter dem Handle at JohnFerrari. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Checkt unseren anderen Podcast aus. Wir haben auch gerade aktuelle Besprechungen zur zweiten Staffel von Fear the Walking Dead. Kommt heute, oder ist heute schon rausgegangen. Also hört überall mal rein. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, wenn es heißt Book of the Stranger, die 4. Episode der 6. Staffel von Game of Thrones.
Adios.
Bis out. Dann. Snow out.
Ciao.
Tschüss.